redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter
und Holger Klein. Hallo.
Hallo. Wo fangen wir an? Ich habe schon wieder nicht in die Kommentare geguckt. Ah, Mann.
Tja.
Das ist mir immer so, ich vergesse immer in die Kommentare zu gucken vor der Sendung und kann dann überhaupt nicht schlau auf die Kommentare eingehen. Das ist doch auch irgendwie total unhöflich. Hast du in die Kommentare geguckt?
Ich habe die Kommentare, probiere immer gleich einen allerersten Kommentar zu schreiben und dann die E-Mails zu abonnieren, dass ich dann automatisch immer alle E-Mails bekomme
von
Kommentaren, die da sind. Also ich sehe das dann immer, ich kriege die dann immer laufend mit, wenn sie so reinkommen.
Ja, ich ja auch, weil es ist ja mein Blog, aber ich vergesse halt immer vor der Sendung nochmal drüber zu gucken, ob es da irgendwelche Fragen und Unklarheiten gab, die wir...
Ja, also wenn da konkrete Fragen drin sind, dann schreibe ich die irgendwie auf und habe die dann irgendwie notiert. Jetzt irgendwie, was da jetzt gerade an konkreten Diskussionen abgelaufen ist, das ist auch nicht, habe ich also auch nicht so präsent. Aber ich sag, wenn konkrete Fragen drin sind, habe ich die auf jeden Fall irgendwo aufgeschrieben
und
notiert.
Dann waren keine drin, ist vermute ich jetzt mal.
Ja schon, aber die kommen, die Fragen machen wir am Schluss, oder?
Ach so, dann machen wir die am Schluss. Ja, ich
könnte auch am Anfang machen.
Nee, ich wusste halt keinen schönen Einstieg, da dachte ich mir, vielleicht kann man ja so einsteigen.
Ach so.
Nee, dann steigen wir doch mit der Meldung des Monats ein oder der letzten, was weiß ich, wie vielen Tage, Wochen, Monate. Die Homöoakademie Traunstein. Das sollte so eine Hochschule werden, an der du tatsächlich Homöopathie studieren können solltest. Die nimmt ihren Betrieb jetzt doch nicht auf, habe ich gehört.
Ja, das ist gut. Also ich habe die ganze Traunstein-Geschichte immer das am Rande mitverfolgt.
Ich
also ich habe ja meinen Blog auch schon Magdeburg und Frankfurt an der Oder, was es da alles für Pseudowissenschaftskurse gibt. Das habe ich ja alles schon exzessiv irgendwie meinen Blog begleitet und mich darüber aufgeregt und irgendwie den Leuten dort, mit den Uni-Präsidenten irgendwie geschrieben und alles und irgendwie Kommentare eingefordert. Also das, ich habe das schon so lange mich beschäftigt und es hat, ja, es bringt ja, im Endeffekt bringt es eh nichts. Und insofern, wenn halt genug Geld da ist, wenn halt irgendwer da ist, sagt halt irgendwie die Carsten-Stiftung, die sagt, hier, Geld, Lehrstuhl, dann macht die Uni einen Lehrstuhl. Das heißt, dass ob sich da jetzt jemand aufregt oder nicht, das spielt jetzt wirklich keine Rolle. Das ist auch diese
Geld regiert die Welt.
Ne? Hat ja auch Frankfurt Oder, wurde ja auch festgestellt von dieser Kommission, dass das irgendwie nicht mal als An-Institut tolerabel ist für so eine Uni und trotzdem gibt es es noch. Also insofern habe ich mir auch nicht großartig Hoffnung gemacht, dass hier, wenn da halt genug Geld sich findet, dass die halt so eine Homöopathie-Uni in Traunstein machen, dann wird die gemacht. Also warum ist die jetzt eigentlich nicht gemacht worden? Das habe ich jetzt irgendwie, ich weiß zwar, dass es nicht kommt, aber was jetzt genau der Grund ist, habe ich jetzt noch nicht irgendwie mit bekommen.
Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht, auch nicht mitbekommen. Ich habe mich nur sehr darüber gefreut, dass es halt nicht stattfindet, dass halt irgendjemand irgendwo seriös genug gewesen ist, zu sagen, wir lassen diesen Quatsch mal. Also die Zeitungsmeldung, die ich gelesen habe, war auch nur so das überraschendes Ende.
Dann hat sich vielleicht sowas. Doch noch irgendjemand gefunden, der ein bisschen nachdenken konnte.
Der Hintergrund, ich gucke gerade noch mit einem Auge auf eine Webseite, der Hintergrund für das Aus sei rein politisch und liege nicht an eventuellen Mängeln im Konzept oder im Akkreditierungsprozedere, sagt die Akademieleiterin.
Aha, okay.
Wo ich dann auch schon denke, sag mal, wer akkreditiert sowas überhaupt? Also ja, das ist ja schon hochgradig fragwürdig. Also da müsste man ja echt mal gucken, ob dieses ganze Akkreditierungssystem vielleicht falsch ist.
Ja, wahrscheinlich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das dann jede Menge großes bürokratisches Theater ist. Also halt irgendwie die Akkreditierungsbehörde sagt, ja, na, rein formal ist das alles richtig, also akkreditieren wir das. Wir beurteilen nicht, ob da irgendwie wissenschaftlich sinnvoll ist oder nicht. Wir beurteilen nur irgendwie die formalen Abläufe und so weiter. Und die wissenschaftliche Behörde, wenn es irgendwie, kann man vorstellen, dass es da irgendwo eine Gruppe Behörde gibt, weil da müssen dann auch irgendwie Wissenschaftler drin sitzen, eine Kommission, die muss dann beurteilen, ist das jetzt sinnvoll oder nicht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so eine Behörde überhaupt gibt, die irgendwie beurteilt, jetzt für die Politik, was sie beurteilt, ob da jetzt dieser neue Lehrgang, dieses Institut oder sonst irgendwas jetzt wissenschaftlich sinnvoll ist oder nicht. Also da müsste eine entsprechende Kommission geben und vielleicht gibt es sowas, aber ich habe sowas noch nicht sowas gesehen bis jetzt. Also mir hat nicht aufgefallen, dass es sowas gibt. Wie gesagt, wenn, dann werden da vermutlich wirklich nur irgendwelche formalen, bürokratischen Sachen beurteilt und das ist ja recht leicht zu erfüllen. Du sagst, du hast einen Studienplan, mit dem alles aufgeschrieben und mit irgendwie ICTS-Punkten und tralala und Bachelor, Master und alles schön.
Das kannst du
alles machen.
Ich habe jetzt was gefunden mit einer Begründung. Also das ist ja initiiert worden von der Steinbeis-Hochschule in Berlin. Die wollten in Traunstein an dieser Akademie einen Bachelor anbieten, der heißt Bachelor of Science in Contemporary, ich kann noch nicht mal Complementary sagen, weil es mich so aufregt. In Complementary Medicine and Management, Vertiefungsrichtung Homöopathie, EUH, whatever. Ein Studiengang sollte das sein, der, Zitat, die Lehre der klassischen Homöopathie mit moderner Medizin verbindet.
Okay.
Praxisnahe Ausbildung auf akademisch-wissenschaftlichem Niveau, was natürlich völliger Schwachsinn ist bei Homöopathie, aber das brauche ich dir ja nicht zu erzählen. Und die Steinmeiß Hochschule, also der Präsident der Steinmeiß Hochschule hat das, hat diesen wie sagt man das, die Planung eingestellt und die Genehmigung, diesen Studiengang zu machen, zurückgezogen. Und ich zitiere die Begründung. Inzwischen hat die öffentliche Diskussion über diesen Bachelor of Science die sachliche Ebene verlassen. Für diese Ebene steht die Steinbeiß Hochschule nicht zur Verfügung. Wir wollen auch nicht, dass die Berliner Senatsverwaltung und die Akkreditierungsagentur stellvertretend dafür herhalten müssen. Zeitung schreibt, wo lese ich das denn? Bei rosenheim24.de. Löhn bezieht sich dabei wohl auch auf den Widerstand aus der Bevölkerung gegen den Studiengang. Es müsse innerhalb der akademischen Community geklärt werden, so der Präsident weiter, ob ein Studiengang Homöopathie in dem Katalog der inzwischen inflationären Anzahl von Studiengängen ein Platz für Homöopathie sei.
Ja gut, das lässt sich akademisch recht leicht klären.
Nämlich nein.
Da braucht man nicht viel lange. Das ist jetzt irgendwie seit 200 Jahren ist das Zeug in der Welt und langsam, mittlerweile weiß man ziemlich gut Bescheid, wie man das akademisch zu beurteilen hat oder nicht.
Es ist halt schon, ich finde es halt schon sehr bedenklich, dass der Präsident einer Hochschule sagt, wir müssen da nochmal drüber reden und nicht sagt, ja, wir lassen den Quatsch. Aber wie du schon sagtest, da hat irgendjemand viel Geld bezahlt. Und
das kommt darauf an. Also das an. Präsident einer Hochschule muss jetzt nicht unbedingt, der kann ja auch, ich probiere jetzt gerade einen Vergleich zu finden, wo nicht sofort irgendwie das halbe Internet auf mich
springt. Kann ja auch Geisteswissenschaftler sein.
Ja, gut, das hast du gesagt, dann habe ich das nicht machen müssen. Oder keine Ahnung, ein Germanist oder sowas, ich meine, der weiß jetzt nicht unbedingt besser über Medizin Bescheid als irgendwie ein Schuster oder sonst irgendwas. Ja, also das ist jetzt irgendwie,
aber ich erwarte halt von einem Präsidenten einer Hochschule, dass er sich an wissenschaftliche Mindeststandards hält. Also die verstehe ja sogar ich und ich habe noch nicht mal meine Masterarbeit geschrieben bisher.
Wie gesagt, ich erwarte mir auch von Bundeskanzler oder Kanzlerin gewisse Mindeststandards und trotzdem sind halt die, die an der Spitze sind, nicht unbedingt die, die all diese Mindeststandards erfüllen. Also halt, es ist halt so in den höheren Ebenen der Uni-Bürokratie, das ist genauso Politik wie anderswo und da braucht man halt politische Fähigkeiten, die man nicht unbedingt jetzt halt diesen realen Fähigkeiten irgendwie entsprechen müssen. Also du musst halt irgendwie ein guter Politiker sein und kein guter Wissenschaftler oder sonst irgendwas. Ja. Das ist halt das Problem. Und insofern wäre es halt wirklich so eine Kommission halt, die vermutlich sowas jetzt irgendwie. Das ist halt das Problem, was mir auch in Deutschland immer so nervt, ist diese ganze, dass halt die ganze Geschichte mit der Bildung ständig
der Politik überlassen wird.
Nicht nur das, sondern dass Bildung, quasi jedes Land sich seine Bildung selbst entscheidet.
Ja, und das ist vor allen Dingen, das sind ja politische Entscheidungen, sind ja gar nicht mal fachliche Entscheidungen, die da getroffen werden, sondern, also mir geht es nicht um die Politik als die Parlamentarier oder sowas, sondern die Politik im Sinne von Ausgleich von Interessen, die meinetwegen auch irrational sein können und wer gerade das Sagen hat, der setzt halt durch, wie Bildung stattfindet.
Genau, das ist halt auch so irrational, wenn du sagst, die jetzt irgendwie die in Hamburg, da sagen sie, wir wissen jetzt, was das Beste für unsere Schüler ist, wir machen das jetzt so. Und die in Bayern sagen, nee, wir wissen, was das Beste für die Schüler ist, wir machen das jetzt so. Ich meine, das können nicht beide recht haben.
Richtig.
Und dann sollte man sich irgendwie überlegen, dass jetzt irgendwie, wenn man sagt, in Deutschland sollen alle das Gleiche, gleiche Möglichkeiten haben und nicht irgendwie, es soll jetzt irgendwie keinen Unterschied machen, in welchem Bundesland ich aufwachse. Und das ist halt, ich weiß jetzt nicht, wie das generell in anderen Ländern ist. In Österreich ist zumindest, glaube ich, die Bildung doch eher bundesmäßig organisiert. Aber hier in Deutschland ist es ja extrem, was da die Länder machen. Und das ist vielleicht irgendwie, wo wir nochmal irgendwie auf die letzte Sendung zurückkommen können. Da haben wir am Anfang über Jena geredet und irgendwie dieses Teil, was sie da in der Stadt bauen, den großen Platz, der dazu gebaut werden soll, wo sich jetzt dann irgendwie 60% der Bürger dagegen entschieden haben. Das heißt, das wird jetzt nicht gemacht. Und ich habe dann am Tag danach in der Zeitung wieder gelesen, dass sie auch wieder so eine Studie gemacht haben über die aufstrebenden Städte, irgendwie sowas. Und das hat irgendwie auch Jena gehört, irgendwie mit Mannheim und Rostock oder sonst irgendwas, zu den Städten, wo halt irgendwie diese ganzen Kennzahlen irgendwie am stärksten wachsen und so. Und das sind auch so Dinge, das hat eigentlich auf den ersten Blick jetzt nicht direkt was mit Wissenschaft zu tun. Ja, das ist halt Politik, das ist irgendwie ja halt irgendwelche Parameter abfragen und so weiter. Aber, und genau das ist eben auch, wo ich zu diesem worum es mich bei der Bildung dann erinnert hat, es ist was mit Wissenschaft zu tun haben sollte. Denn auch das ist alles Wissenschaft. Es sind zumindest Daten. Ja, also wenn ich jetzt weiß, die Schüler in Hamburg machen dieses und jenes in dem System und es kommen am Ende die und die Ergebnisse raus, Noten raus und die Schüler in Bayern machen das so, die machen das anders und da kommen dann die und die Noten raus, dann sind das zwar natürlich jede Menge Politik mit drin, aber es sind Daten, mit denen könnte man was anfangen und könnte sich überlegen, okay, wo ist es denn jetzt wirklich besser oder in Finnland, keine Ahnung, wo halt immer das Paradebeispiel ist. Man weiß ja, dass es gewisse Dinge besser sind als andere und könnte das entsprechend umsetzen. Und genauso ist es auch bei diesen, generell bei allen, fast allen politischen Entscheidungen. Ja, die politischen Entscheidungen könnten im Prinzip auf wissenschaftlicher Basis getroffen werden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst
an das. Im Prinzip könnten sie das. Also es gibt halt immer noch, dann, man muss halt immer gucken, dass man nicht in so eine Technokratie
das auf jeden
dann
Fall
verfällt. Weil man aber man kann zumindest eine wissenschaftliche Basis hernehmen und sagen, okay, wie weit kann ich denn von dieser prinzipiellen wissenschaftlichen Basis abweichen, um die irrationalen Momente im Zusammenleben der Menschen irgendwie auch noch möglichst abzubilden
politischen Entscheidungen. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie gesprochen von irgendwie, dass Wissenschaftler jetzt irgendwie Deutschland regieren, sondern irgendwie sowas, das habe ich nicht gemeint, sondern dass du dazwischen nicht sagst, wir sind jetzt für dieses Schulsystem, weil die SPD dagegen ist und umgekehrt, sondern dass man sich halt, das ist natürlich vollkommen naiv und irreal, zu sagen, dass die Politiker sich hinsetzen, sich die Daten anschauen und sich überlegen, welches System ist das Beste und dann entscheiden und dann halt, wenn halt irgendwie die Linke zufällig auch das Gleiche sagt, dass dann die CDU nicht sagt, nee, das nehmen wir nicht, weil die Linke ist dafür, sondern sagt, okay, dann ist halt die Linke auch dafür, dann beschließen wir es gemeinsam mit der Linken. Also das ist halt, wie gesagt, das ist halt naiv.
Das ist also vor allen Dingen in der Bildungspolitik. Also ich kenne es halt vor allen Dingen aus der Bildungspolitik, weil eine gute Freundin von mir, die macht hochkarätig Bildungsforschung und redet halt auch regelmäßig mit Kultusministerinnen und Ministerinnen. Und die sagt halt, ja, die wollen das halt gar nicht hören. Also sie kann halt, die kann ihnen halt erzählen, was sie will, solange sie nicht das erzählt, was die sowieso schon für sich beschlossen haben, wie es zu laufen hat, ist denen das scheißegal.
Ist auch bei dieser PISA-Studie, wenn dieses PISA-Ding ist, es ist im Prinzip genau der Versuch, die ganze Sache mit der Bildung und zur Bildungspolitik wissenschaftlich aufzuarbeiten, zu belegen und so weiter. Haben auch ein tolles Blog übrigens, wo sie regelmäßig so neue Ergebnisse veröffentlichen aus dieser Bildungsforschung. Mhm. Und da ist ja auch, ich glaube, Österreich ist, glaube ich, irgendwie, die haben, weil sie immer so schlecht abgeschnitten haben, haben gesagt, wir machen nicht mehr mit, weil wir können dann sowieso selbst besser einschätzen, was gut für uns ist. Also das ist halt, das ist halt bescheuert. Erinnerst du dich an das Buch Der Drache in meiner Garage von Carl Sagan? Ja. Und da hat er am Ende auch ein oder zwei Kapitel drin, wo er genau das sagt, dass im Prinzip Politik auch Daten produziert. Und wenn man Daten hat, kann man damit Wissenschaft betreiben. Ja. Und dass man halt, das ist durchaus gut wäre für die Gesellschaft, wenn man eben diese Daten halt nicht einfach nur für politische Zwecke benutzt, sondern eben halt wirklich auch probiert, da irgendwie rational drüber nachzudenken. Und das ist halt, wie gesagt, das passiert halt nicht. Also wenn jetzt irgendwie dieser Zeitungsartikel, wo halt irgendwie drin stand, dass Jena jetzt zu den aufstrebenden Städten gehört und so weiter, das wird jetzt hier, keine Ahnung, das wird halt in Thüringen überall zitiert und sonst irgendwie, um von den Tourismusbehörden nochmal zu zeigen, wie toll Jena ist, und Jena ist toll. Aber es wird halt nicht irgendwie, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, jetzt irgendwie Braunschweig oder sonst irgendwas, ich habe nichts gegen Braunschweig, ist mir gerade irgendwie eingefallen, die jetzt, oder irgendeine Stadt, der es halt vielleicht nicht so gut geht, keine Ahnung, dass die jetzt sagen, okay, wenn es bei uns nicht so gut geht und dort geht es so gut, was machen denn die? Und warum können wir es auch, vielleicht machen wir das auch so? Das passiert vielleicht irgendwie ab und zu mal, aber es ist jetzt generell passiert es halt nicht.
Ja, weil, Politik natürlich, weil natürlich in dem Moment, wo du anfängst, so Politik zu machen, also auf solcher Basis Politik zu machen, machst du dich ja auch angreifbar. Das ist ja auch das Thema dieser Woche, die Vorratsdatenspeicherung, dass der EuGH hat die Vorratsdatenspeicherung kassiert. In dem Moment, wo die Sicherheitsesoterik-Politiker hingehen würden und sagen würden, ja, passt mal auf, wir belegen jetzt mal das, oder überhaupt die Politik sagen würde, wir belegen jetzt mal anhand von Daten, dass die Politik, die wir machen, sinnvoll ist, müsstest du, weißt du, die machen es einmal und dann müsstest du jetzt halt auch hingehen und sagen, so lieber Innenminister, dann belegst du jetzt aber auch mal, dass die Vorratsdatenspeicherung sinnvoll ist. Und das kann der ja gar nicht belegen. Ja. Darum machen die ja so viel, darum verbreiten die ja die ganze Zeit dieses...
Sag mal, er könnte es belegen, aber er tut es nicht.
Nee, er könnte es eben nicht, sonst würde er es tun.
Ja.
Ne? Also das, die verbreiten ja wirklich nur FUD, also Fair Uncertainty and Doubt.
Stimmt,
und versuchen darüber Politik zu machen. Wenn die jetzt in allen möglichen anderen Politikfeldern anfangen würden, Daten als Argument zu nehmen, müsste früher oder später auch der Innenminister Daten als Argument nehmen und dann hat er kein Argument mehr, weil die Daten sprechen gegen ihn.
Und das Problem ist, selbst wenn du dir vorstellst, dass irgendwie jetzt halt SPD, CDU und die großen Parteien halt ist irgendwie, sagen wir mal, auf zu so einer rationalen Politik übergehen würden, dann Rationalität heißt ja auch, dass man durchaus mal auf Dinge kommt, die vielleicht nicht populär sind. Mhm. Ja, und das heißt, sobald du das hast, dann kommen sofort die populistischen Parteien, die das ganze System dann wieder aushebeln.
Stimmt, das Problem hast du auch noch, genau.
Und das merkt man jetzt gerade, wenn irgendwie Deutschland kriegt jetzt gerade, wenn das, was wir in Österreich schon lange haben mit der FPÖ, mit dieser 30% Rechtspopulisten, das kriegt der Deutschland jetzt mittlerweile gerade. Also da kommt jetzt hier die AfD, fängt jetzt gerade an, das Potenzial da irgendwie auszuschöpfen. Und wenn das so weitergeht, wie es in Österreich gelaufen ist, dann...
Dann haben wir hier bald auch die Schnuller-Nazis in signifikanter Größe marschieren.
Tja. Ja, um Menschen sind halt manchmal dumm. Und das ist jetzt eine Überleitung. Ich weiß noch nicht, ob sie gut funktioniert hat.
Ja, wir werden sehen.
Aber es geht um Tiere und Menschen und deren Fähigkeit zu denken und die überraschenden Fähigkeiten von manchen Tieren, die teilweise extrem intelligent sind. Da gab es jetzt vor kurzem...
Sind oder wirken?
Das ist, ja, da kann man nicht drüber diskutieren. Das gibt eine interessante Studie, da ging es um Krähen. Ja? Mhm. Die neukaledonische Krähe, Corvus monoeduloides oder irgendwie sowas. Und mit der haben sie das Experiment wiederholt, was in der Aesops Fabel von der Krähe erzählt worden ist. Also in der Fabel, da ist eine Krähe, die hat Durst und gibt aber kein fließendes Wasser, sondern einen Wasserkrug. Und das Wasser ist, also der Wasserstand in dem Krug ist so niedrig, dass die Krähe mit dem Schnabel nicht rankommt. Mhm. Und klug wie der Vogel ist, holt er sich Steine, schmeißt die in den Krug rein, wodurch der Wasserspiegel steigt und die Krähe trinken kann. Mhm. Und das haben jetzt Leute von der Uni Auckland in Neuseeland im Experiment tatsächlich ausprobiert. Das heißt, die haben halt irgendwie so solche Experimente gemacht, haben den Krähen dann halt so ein Röhren mit Wasser drin gegeben und die konnten halt irgendwie Sachen machen. Ja? Also die konnten halt irgendwie Sachen reinwerfen. Und das haben die tatsächlich gemacht. Also die haben wirklich gemacht, also da waren irgendwie so Leckerbissen drin, ja, also irgendwas, was die Viecher halt gern haben. Und wenn die da jetzt irgendwie den Wasserspiegel erhöhen, dann kommt das Zeug rauf und sie können es kriegen. Wahnsinn. Und die haben es echt gemerkt, also die haben da zum Beispiel Steine reingeschmissen, wenn da Wasser drin war. Wenn jetzt aber das Röhrchen mit Sand gefüllt war, wo der Leckerbissen drauf lag, dann bringt es ja nichts, wenn du da Steine reinschmissen, haben sie es nicht gemacht. Ja. Das heißt, die haben halt das tatsächlich mit der Wasserverdrängung anscheinend irgendwie gecheckt. Oder Krass. Sie haben gecheckt, dass es, die haben verschiedene Objekte gehabt, manche waren hohl, manche waren irgendwie Styropor, das heißt, die konnten nicht schwimmen und so weiter. Manche gingen unter und die haben wirklich nur die genommen, die massiv waren, die untergegangen sind. Ui. Und das heißt, ein paar Sachen haben sie nicht gecheckt, die Krähen. Also es gab ein Experiment, wo sie so kommunizierende Röhren hatten. Das heißt, du musstest das Zeug in das eine Röhre werfen, damit es anderswo hochgeht. Das haben die Krähen nicht gecheckt. Und auch nicht, dass bei unterschiedlich dicken Gefäßen, zum Beispiel das schmalere Gefäß, da das Wasser schneller steigt, wenn du was reinwirfst. Das haben die auch nicht gecheckt. Aber die haben halt gesagt, so im Prinzip, die Experimente gibt es auch mit Kindern. Und diese kausalen Zusammenhänge, die Krähen da erkannt haben, das entspricht so ungefähr dem Niveau von 5- bis 7-jährigen Schulkindern, sagen die.
Das heißt, man darf jetzt nicht mehr mit Steinen nach Krähen werfen, es sei denn, man wirft auch nach Schulkindern.
Oder man wirft überhaupt nicht mit Steinen nach Lebewesen. Aber
kann man natürlich auch, ja.
Aber ich finde es halt, ich finde es einerseits mal beeindruckend, dass man halt irgendwie, dass halt die Viecher so intelligent sind. Man kann darüber diskutieren, ob es jetzt wirklich, ob es jetzt Intelligenz ist oder ob die einfach nur intelligent erscheinen, aber ich glaube, das ist halt, wenn, ich bin mir nicht sicher, ob es da einen Unterschied gibt. Ist halt die Frage, wie dieser Turing-Maschine, ja, also wenn irgendwas genauso, wenn ich was genauso ausschaut und sich genauso verhält wie ein Mensch, dann ist es halt wie ein Mensch, auch wenn es eine Maschine ist. Mhm. Und wenn halt das, wenn die Krähen halt genau die gleichen Kriterien erfüllen, die wir halt irgendwie Intelligenz anlegen, dann
muss es auch gut,
da wissen sein, die ja, ja. Da, die Leute, also da gibt es sicherlich irgendwie jede Menge Wissenschaftler, die sich da über die Kriterien Gedanken gemacht haben. Aber was mich mehr fasziniert an der Sache ist, der Gedanke, dass, die Krähen sind wahnsinnig intelligent, aber du wirst halt nie dazu kriegen, irgendwie jetzt, was weiß ich, eine Differentialgleichung zu lösen oder irgendwie ein Theaterstück zu schreiben oder sonst irgendwas. Ja, das heißt, die können noch, die intelligenteste aller intelligenten Krähen wird halt trotzdem immer noch jede Menge Sachen einfach nicht können. Und was ich mal frage, und was hat auch, glaube ich, Neil Tyson schon mal drüber gesprochen, ist halt, wie ist das bei uns Menschen? Ich meine, gibt es auch irgendwas, was wir halt schlicht und einfach nicht schaffen, selbst wenn wir wollten, weil wir halt einfach zu doof sind, dass wir einfach irgendwas nicht schaffen können. Bis jetzt haben wir noch irgendwie jede Frage, jede Aufgabe, die wir uns gestellt haben, wir haben irgendwie herausgefunden, wie das Universum entstanden ist und wir haben alle möglichen wahnsinnig komplexen Dinge herausgefunden, aber die Frage ist, können wir prinzipiell alles rausfinden oder sind wir halt einfach für gewisse Dinge zu doof? Ich meine, das werden wir nicht wissen, solange wir nicht jemanden treffen, der intelligenter ist als wir. Genau. Aber da müsste halt wirklich irgendwie, da müssen irgendwelche Aliens kommen, die uns dann halt irgendwie auslachen, weil wir halt so doof für irgendwas sind, ja. Aber es ist halt so eine Sache, wo man sich halt irgendwie denkt, wenn wir jetzt diese Vögel betrachten und sehen, wie klug die sind, aber auch sehen, was sie alles nicht können, ist halt die Frage, haben wir Menschen quasi ein Gehirn, dass das quasi so weit entwickelt ist, dass es prinzipiell so eine allmächtige Maschine ist, die im Prinzip sich auf jedes beliebige Problem einstellen kann und wir damit auch im Prinzip jedes beliebige Problem lösen können? Oder gibt es halt gewisse Probleme, die wir schlicht und einfach nicht schaffen können? Das ist halt.
Da bekommst du ja schon, du bekommst ja schon Schwierigkeiten bei dem Begriff Problem.
Ja, das ist so ein
das ist ja schon, also woher weiß ich denn, dass es überhaupt ein Problem gibt, wenn ich es nicht als solches erkennen kann? Die Krähe wird wahrscheinlich die Differentialangleichung gar nicht erkennen, als irgendetwas.
Man nimmt zum Beispiel, so ein Beispiel, ja, also die Geschichte, was ist so eine klassische Frage, die ich bei meinen Vorträgen wahnsinnig oft bekomme. Die Frage quasi, warum ist überhaupt irgendwas und warum ist nicht nichts? Also was war vor dem Urknall und so weiter, dieser Fragenkomplex. Und jede Antwort, die du darauf denken kannst, ist unbefriedigend. Denn entweder du sagst, es war halt einfach immer schon irgendwas, immer schon irgendwie ein Universum oder Gott war es und Gott braucht keinen Anfang oder sonst irgendwas. Das ist eine unbefriedigende Antwort, weil sie halt einfach die Prinzip sagt, deine Frage ist ungültig, du darfst nicht fragen, wo kommt alles her. Oder du sagst eben, es gab einen Anfang, es gab den Urknall, den kannst du wissenschaftlich extrem exakt beschreiben und so weiter. Dann ist natürlich sofort die Frage, okay, und was war davor? Also egal, wie du diese Frage beantwortest, alle logischen Möglichkeiten führen zu einer unbefriedigenden Antwort. Und vielleicht ist es so eine Frage, wo wir halt einfach nicht fähig sind, auf die richtige Art und Weise darüber nachzudenken. Also das weiß ich nicht, aber das wäre halt so ein Problem, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir halt einfach zu doof sind, auf die richtige Art und Weise über diese Frage nachzudenken und deswegen, egal wie wir drüber nachdenken, nur zu unbefriedigenden Antworten kommen.
Das kann gut sein und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das beispielsweise auf die Funktion des Gehirns anwendbar ist, die wir möglicherweise nicht begreifen werden. Ich habe kürzlich mit Wolf Singer geredet, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Neurowissenschaftler, sehr, sehr bekannter. Und der sagte halt auch, naja, da ist irgendwas hat sich die Natur einfallen lassen. Was hat er gesagt? Die Evolution hat sich irgendwas einfallen lassen, das im Gehirn Zustände bereithält, die so aussehen, als wäre es Quantenphysik, die es aber garantiert nicht ist, weil das Gehirn dazu viel zu groß, zu feucht und zu warm ist, um quantenmechanische Effekte überhaupt zu zeigen. Aber trotzdem haben wir im Gehirn, also das Gehirn arbeitet halt, es gibt halt keinen Arbeitsspeicher und keinen Langzeitspeicher im Gehirn, sondern das Gehirn ist halt eine große Masse und die kennt an bestimmten Stellen bestimmte Erregungszustände der Neuronen. So, und diese Erregungszustände werden aber die ganze Zeit irgendwie aufrechterhalten, irgendwo im Gehirn, und sind in dem Moment, wo wir eine Frage beantworten, da. Ja, und zwar blitzschnell. Und das sieht halt aus wie quantenmechanische Effekte, die es aber nicht sein können. So, und irgendwas scheint da zu sein und das verstehen wir nicht, sagt er. Das haben wir nicht verstanden. Wir haben so 2, 3 Prinzipien des Gehirns nicht verstanden. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das genau das ist, was wir nie verstehen werden, weil die Krähe sich selbst betrachten müsste.
Da gibt es auch das schöne Zitat von Terry Pratchett, glaube ich, ist das, der gesagt hat, irgendwie dafür, dass irgendwie unser Gehirn sich entwickelt hat, um den Affen am Baum nebenan anzuschreien, haben wir eigentlich schon ziemlich viel zusammengebracht.
So kann man es auch nennen. Ich weiß überhaupt keine Überleitung zu was mich sehr fasziniert hat. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ich erzähle das ja relativ unverblümt, dass ich auch eine Vergangenheit mit Drogenexperimenten habe. Und in dieser Vergangenheit habe ich auch schon LSD genommen. Und damals gab es unter den Leuten, die LSD genommen haben, hat man sich so die Geschichten erzählt von früher. Also lange früher, also so in den 40er, 50er, 60er Jahren. Ich weiß gar nicht, warte mal eben. Ich überlege gerade, wann LSD erfunden, beziehungsweise das gefunden.
Das war ein Schweizer Chemiker.
Albert Hofmann hieß der, der das zufälligerweise gefunden hatte. Der wollte eigentlich was ganz anderes ausprobieren, hat dann mit LSD kontaminiert worden, ist dann nach Hause getrippt, wie so ein Irrer. Es war in den 40er Jahren, hat Hofmann das LSD gefunden. Das ist dann später von auch einer Schweizer Firma, ich glaube es ist Sandoz, oder wie sie ausgesprochen werden, waren das. Haben da ein Medikament draus gemacht. Das ist auch eingesetzt worden in der Psychotherapie. Gibt aus alten Aufzeichnungen hast du wirklich aberwitzige Erfolge bei Angststörungen, haben die Psychotherapeuten da gesehen und auch gut behandeln können. Dann ist es irgendwann, ne, Hippie-Bewegung, Woodstock, 60er Jahre, haben die USA es verboten. In Europa ist es dann im Zuge dessen auch verboten worden, weil Europa hat ja damals, also Westeuropa, damals all das auch gemacht, was die USA gemacht haben und haben wollten. Und seitdem, also seit den 70er Jahren, seit 1971 gilt LSD in Deutschland als nicht verkehrsfähig. Seitdem gibt es auch keine Forschung an und mit LSD. Erstens kommst du nur schwer ran. Also klar, du kannst dann so
ja schon gedacht,
Breaking Bad-mäßig im Keller zusammenbrauen. Aber es scheint so zu sein, dass Forscher, die ernsthaft an LSD forschen wollten, rufschädigend unterwegs waren. Also LSD-Forschung tatsächlich rufschädigend gewesen ist all die Jahre. Und es hat jetzt nach 40 Jahren ein Forscher, und zwar aus Solothurn in der Schweiz, die Erlaubnis bekommen, LSD-Forschung zu betreiben wieder. Und zwar eine LSD-gestützte Psychotherapie durchzuführen. Und zwar genau da, wo in den 60er Jahren aufgehört wurde in den USA, nämlich bei Patienten, die Angstzustände haben. Und der ist hingegangen und hat 12 Patienten zur LSD-Therapie gekriegt. Alles Männer und Frauen gemischt, alles Krebspatienten, alle krebskrank im Endstadium. Die Pressemeldung hat gesagt, 5 sind auch mittlerweile verstorben. Ja, und denen hat er halt LSD gegeben in kontrollierten, irgendwie kontrolliert LSD gegeben. Und was LSD ja macht, ist, es drückt dir halt im Prinzip alle Sinneseindrücke, die du so hast, gleichzeitig rein. Also du bist halt nicht mehr so groß in der Lage, irgendwie ne, so einzeln zu filtern und Strukturen, also so alles, was auf dem Tisch rumliegt, als separate Entitäten zu sehen, sondern es ist halt alles eine Entität, die da entsteht. Und dein Inneres und Äußeres und dein Bewusstsein, also dein Inneres und die Welt, das Äußere, die verschmelzen halt. Also das ist halt alles so, ne? Also du, alles wird eins. Das hast du halt auch oft, wenn du mit Leuten, die LSD-Erfahrung haben, redest, hörst du halt auch sehr oft so, ja, alles ist eins und man schwimmt so in einer riesen Suppe irgendwie so vor sich hin, stellt sich raus. Während des Kicks, den die LSD-Patienten haben. Also ne, du wirfst es ein, dann flutet die Droge praktisch an im Hirn, kannst du sagen. Also ne, so dieser Übergang vom Normalzustand in den bewusstseinserweiterten, veränderten, also in den Rauschzustand eigentlich. Dieser Kick hat den Patienten gut getan, insbesondere dann, wenn meditative Musik gelaufen ist. Da ist die haben die Angst ein bisschen losgekriegt.
Also ich halte jetzt prinzipiell das völlig unplausibel, dass es dir irgendwie, wenn du halt irgendwie Angst hast oder Probleme oder sonst irgendwie, dass es dir besser geht, wenn du halt irgendwelche Drogen nimmst. Das kann ja auch irgendwie schon mal reichen, irgendwie, wenn du halt irgendwie einen Schnaps trinkst oder ein Bier trinkst oder sonst irgendwas. Oder keine Ahnung. Oder wenn du nervös bist, rauchst eine Zigarette oder was auch immer, ja. Aber die Frage ist halt, wenn das jetzt, ob das jetzt quasi nur jetzt quasi das Symptom Angst, Unbehagen, sonst irgendwas halt für die Dauer des Rausches betäubt oder ob da jetzt tatsächlich irgendwas stattfindet, was so eine Art, was man irgendwie als Heilung definieren könnte. Ja?
Also, das weißt du halt nicht, weil entweder, die sterben halt alle an Krebs, ja, bevor sie die Angststörung in den Griff kriegen
halt, können. Das ist halt die Frage. Also ob du jetzt quasi, entweder ob du durch diese Droge eine andere Sicht auf die Welt bekommst, die du dann irgendwie auch beibehalten kannst, wenn du nüchtern bist, oder ob die irgendwelche chemischen Dinge im Körper ändert, die halt die Angst und Störungen ändern. Also das wäre das, was mich jetzt interessieren würde, weil dass man halt irgendwie berauscht besser drauf ist als nüchtern.
Ist eigentlich ist jetzt, trivial.
Ja.
Das stimmt schon. Also das, was ich damals, ist auch schon wieder, ne, 20 Jahre her, dass ich dann so ein paar Sachen gelesen habe über LSD, also Psychotherapie oder LSD in der Psychotherapie, das hat also ich erinnere Erfolge, also auch tatsächlich Heilungserfolge. Nur konnte man es halt nicht anpacken, weil
ich kann mir gut vorstellen, dass das stattfindet, weil mit der Psychotherapie gibt es auch jetzt jede Menge Pharmazeutika und so weiter, Medikamente. Es ist im Prinzip auch alles Drogen, wenn man es so haben will, ja. Also warum soll jetzt nicht irgendwie das, was wir halt jetzt zufällig als Drogen verboten haben, nicht auch irgendwie eine medizinische Wirkung haben? Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber die Frage ist halt, dass bei solchen Studien, wenn halt dann sagt irgendwie, dass mal irgendwie, wenn es jetzt irgendwie die genau wie medizinisches Marihuana und so weiter. Das ist auch die Frage, geht es denn halt irgendwie besser, weil sie halt bekifft sind, oder geht es denn besser, weil es ihnen besser geht?
Na, also die sind ja halt nicht bekifft. Also dieses medizinische Marihuana, ja, das sind ja Dosen, das kannst du überhaupt nicht in einer so hohen Dosis zu dir nehmen, dass du wirklich ernsthaft bekifft bist, weil das ist halt ein Mundspray, was du benutzt. Ja, ich hatte sowas schon mal in der Hand und auch im Mund. Es ist ein Mundspray, das du benutzt, das bekommen halt Leute mit starken Schmerzen, also Multiple Sklerose.
Aber gibt es
das
nicht als geraucht auch und so weiter? Oder ist das
jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß nur, es gibt in Deutschland.
Ich habe jetzt mal in der Doku gesehen irgendwo, vielleicht irre. Kann auch,
also in den USA rauchen die das natürlich.
Achso, okay,
gut. Also in Deutschland, ich kenne nur, also damals, das ist auch schon wieder über ein Jahr her, dass ich damit in Berührung gekommen bin. Das war das einzige zugelassene Medikament, das du hier in Deutschland kriegen konntest. Das ist halt so ein Mundspray, wie so ein Odol-Spray für frischen Atem. Und davon solltest du dann, ich weiß es gar nicht mehr, Also nur so Multiple Sklerose, Leute kriegen das und das sind dann irgendwie, ja, nehmen sie, keine Ahnung, 3 Sprühstöße im Abstand von so und so viel Stunden.
Da wird dann der Zigaretten eintauchen drin und dann...
Theoretisch könnte man das machen, ja. Aber es hat halt wirklich nicht, also ich habe mir davon wirklich sehr viel in den Mund gesprüht und das hat nicht dazu geführt, dass ich irgendwie großartig breit gewesen wäre oder so. Aber es hat total scheiße geschmeckt.
So. Tja.
Ja. Funktioniert nicht so gut. Nee, aber was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, ich finde es halt schön, dass sowas wieder entdeckt wird, dass halt so langsam die Paranoia dann vielleicht auch aufhört, so, oh Gott, ich darf da nicht dran forschen, sonst lachen mich alle aus. Ja,
also dran forschen, das finde ich, dass man jetzt irgendwie legalisiert oder nicht, ist eine andere Frage, aber dran forschen, hätte ich eigentlich nicht mal drüber nachgedacht, dass das verboten oder noch nur anstößig sein könnte, ja. Das hätte ich nicht drüber nachgedacht, dass das sein könnte, also dachte eigentlich, dass das in der Pharmazie oder Medizin genauso wie jedes andere Medikament behandelt und erforscht wird, hätte ich eigentlich gedacht. Aber anscheinend nicht.
Nee, anscheinend nicht.
Tja, wo wir gerade bei anstößigen Menschen sind, spielst du Computerspiele?
Nein.
Also bist kein Gamer?
Nein.
Ja, ich auch nicht. Also ich habe irgendwie meine Computerspielzeit, die war irgendwie so meine Jugend, da hatte ich einen Commodore 64 und irgendwie... Ja, seitdem, ich glaube, das letzte, was ich mal gespielt habe, irgendwo für Weihnachten, das ist auch schon wieder über 10 Jahre her, da hatte ich mal Gothic 2 hieß das. Keine Ahnung. Das habe ich, ist, glaube ich, das letzte Spiel, was ich. Nee, Gothic 1, Gothic 2 habe ich angefangen und irgendwie beim zweiten großen Drachen hängen geblieben. Egal. Ich habe auch überhaupt keine Vorteile gegen. Ich bin jetzt keiner von diesen irgendwie Spießern, die sagen, ja, Killerspiele, böse und alles. Also ich bin durchaus, ich verfolge diese ganze Spieleszene so aus der Ferne und ich bin durchaus auch der Meinung, dass so Spiele, die sind quasi für die Jugend heute, das ist ja nicht eine Jugend, die spielt, für die heutige Zeit sind quasi das, was halt für uns quasi so Filme, Musik waren. Also die ganzen großen Geschichten, die für uns irgendwie in Büchern und Filmen stattgefunden haben, die finden halt jetzt in diesen, das sind ja nicht alles nämlich in dämlichen Ballerspiele oder sonst irgendwas, sondern das sind ja wirklich Geschichten, die da stattfinden in den Spielen mit komplexe Handlungen, choreografiert, Regie und so weiter.
Selbst in den Ballerspielen finden Geschichten statt.
Also ich glaube, ich weiß, mein Bruder, der ist wirklich so ein Hardcore-Gamer, hat auch irgendwie Spiele-Blog und irgendwie YouTube hat er irgendwie seinen eigenen Spiele-Video-Blog, wo er ständig alle möglichen Spiele vorspielt, nachspielt und so weiter. Also ich kriege das da drüber halt immer ziemlich viel mit. Und wie gesagt, das ist halt ein eigenes Medium, das halt... ziemlich, also es gibt ja jetzt auch schon irgendwie so Forschung irgendwie von genauso wie halt heute Wissenschaft irgendwie an Unis, irgendwelche Filme, Filmwissenschaften und was da alles gibt, genauso kann man irgendwie auch die Spiele wissenschaftlich erforschen. Aber was ich jetzt irgendwie hier, die Nachricht, die ich jetzt irgendwie gefunden habe, ist, dass Wissenschaftler in den USA jetzt anscheinend die haben, das gibt im Journal of Computer Mediated Communication haben das veröffentlicht, die haben probiert herauszufinden, ob die Computerspieler, die Gamer, ob das jetzt, wie man das Vorurteil typischerweise hat, ob das jetzt irgendwie alles so Einzelgänger sind, die nur irgendwie zu Hause vor einem Rechner hocken und irgendwie keine Freunde haben und blöd sind und stinken und dick sind und keine Ahnung, was man sich, wie man sich den Spieler so vorstellt, ja.
Spitzer,
und,
ja,
genau. Genau, und die haben halt das untersucht, die haben mit Interviews geführt mit 378 Spielern aus Kanada, also Männer und Frauen Kanada, Großbritannien und so weiter. Haben halt da, ich habe jetzt das nicht komplett gelesen, den Artikel, kann man dann verlinken, und die haben halt wirklich jede Menge Sachen abgefragt und so weiter und sind dann zu dem Schluss gekommen, wenig überraschend, dass halt Einzelgänger bei den Spielern tatsächlich die Ausnahme sind und nicht die Regel, sondern dass halt das, wie man es eigentlich, wenn man seriös oder sagen wir mal rational darüber nachdenkt, dass das Spielen die sozialen Kontakte verstärkt. Ja, also die Leute, die am meisten spielen, die haben auch mehr verstärktere soziale Interaktionen mit anderen Spielern. Das heißt, dieses Vorteil des einsamen Gamers, der da irgendwie im Dunkeln vom Computer hockt und keine Freunde hat, das ist halt zumindest in dieser Studie halt klar und eindeutig widerlegt.
Was es aber macht, und das finde ich ganz interessant, das hat jetzt an der Uni Jena, da gibt's so einen Forschungsverbund zum Thema Geschichtsaneignung. Also da wird halt darüber geforscht, wie sich das Geschichtsbild der Menschen, also wie das Geschichtsbild, das die Menschen haben, erzeugt wird. Und die haben jetzt gerade eine Pressemeldung rausgegeben, dass Computerspiele und insbesondere diese Histotainment-Dokumentationen, die es im Fernsehen gibt, dass die ein sehr, sehr verzerrtes Geschichtsbild bei den Menschen,
glaube ich, sofort
zur Verfügung stellen. Was ihnen am stärksten aufgefallen ist, ist, dass Täter als Opfer und Opfer als Täter wahrgenommen werden. Und das passiert halt nicht nur bei Histotainment-Sachen oder ne, so der Führer privat. Also der Hitler war ja auch nur ein Mensch, ne, muss man ja auch mal verstehen.
24 und NTV, was da alles unter dem Label irgendwie Dokumentation läuft, das ja, glaube ich sofort, dass das irgendwie irreführend ist.
Genau, und bei Computerspielen halt, im Übrigen dann auch. Also Computerspiele sind auch ein offensichtlich sehr mächtiges Mittel der Geschichtsaneignung, weil sie halt auch mit Bildern arbeiten.
Was gibt's da für Spiele? Ich kenne mich das überhaupt nicht aus. Gibt's da Spiele, irgendwie so Historienspiele, wo man irgendwie was eine historische Epoche darstellt?
Ja, aber wenn du irgendwelche Weltkriegs-2-Spiele,
also ich vermute mal, auch, dass du recht, ja.
Also je nachdem, in was für einem Setting diese
Spiele gespielt werden. Civilization, das weiß ich, was ich irgendwie kannte, wo man irgendwie, ich war mal die Wikinger und hab die Welt erobert.
Natürlich.
Das auch, ja.
Natürlich, das ist ja auch ein Bart.
Genau.
Was dabei rauskommt, ist noch halbwegs unklar. Also die haben gerade erst angefangen. Also es ist so irgendwie die erste Pressemitteilung.
Ja, klar, es ist ein Medium und Medien genau. Bestimmen, wie man die Welt, wie die Konsumenten der Medien die Welt sehen. Und wenn das Medium eine verzerrte Sicht der Welt darstellt, dann wird man die so irgendwann, wenn das Medium lang genug die Botschaft vermittelt, dann wird die irgendwann ankommen.
Und also die Schule, also der Geschichtsunterricht in der Schule ist nicht mehr in der Lage, sagen die, ist nicht mehr in der Lage, das auszugleichen, also ein korrektes Geschichtsbild zu vermitteln, sondern es bleibt verzerrt. Ja.
Das ist eine gute Frage, ja. Also vor allem, ich kann mich erinnern, du hast ja wahnsinnig viel Geschichte, dass du lernst. Also ich kann mir während der Schule, wir haben da Ewigkeiten irgendwie mit Vorgeschichte und Steinzeit und Bronzezeit und irgendwelchen römischen Kriegen und weiß Gott was alles und griechische Antike und irgendwie der Krieg, wo die Griechen jetzt irgendwie da gegen die attische Seeschlacht und sonst irgendwas. Mit dem haben wir wahnsinnig viel Zeit verbracht, was ja auch, das ist ja durchaus interessant und auch durchaus was man lernen kann und was man wissen kann. Aber im Vergleich mit der Zeitgeschichte, die doch einen wesentlich stärkeren Einfluss auf unseren Alltag hat, als was halt im Zweiten Weltkrieg passiert ist, hat beeinflusst unseren Alltag immer noch zu einem gewissen Ausmaß und was irgendwie der Seebund vor 2000 Jahren irgendwie für Schlachten geschlagen hat, das ist halt in unserem Alltag heute eher irrelevant. Das heißt, es wäre halt, wenn man halt irgendwie Geschichtsunterricht jetzt nicht nur rein als abstrakten Wissensvermittlung ansieht, sondern irgendwie eben auch als Vorbereitung auf die Realität, in der man lebt und beziehungsweise um die Welt, in der man lebt, zu verstehen, dann wäre es halt vielleicht auch mal angebracht, ein bisschen mehr mit der Geschichte zu verbringen, die tatsächlich noch nahe genug an uns dran ist, um uns beeinflusst zu haben. Und das war bei uns in der Schule eben nicht so. Wir haben halt irgendwie, das glaube ich, der Zweite Weltkrieg und so weiter, der kam, glaube ich, nicht mal wirklich vor am Ende.
Ja, es war bei mir ähnlich. Die haben im Geschichtsunterricht so weit in der Vergangenheit angefangen, dass für die Gegenwart im Grunde kaum noch Zeit geblieben ist. Und das ist halt das Problem, weil die Gegenwart prägt ja mein politisches Bewusstsein und nicht die attische Demokratie. Das ist zwar toll zu wissen, wie die Geschichte ist und so.
Aber kommen jetzt die Philologen, ohne die Griechen hätten wir keine Demokratie heute. Und,
ja, das ist ganz
und
toll.
Du musst Latein können, damit du andere Sprachen verstehen
das
kannst.
Das ist Unsinn.
Und so. Ja, ich weiß, ich weiß. Bin das, ich auch vollkommen
ist,
der Meinung.
Das ist halt ganz toll, dass irgendwann mal in Griechenland erfunden wurde. Was sie dann immer vergessen zu sagen, ist, dass es halt auch nicht für alle gegolten hat. Ne? Nicht für Frauen, nicht für Sklaven und so weiter. Das ist ja prima, aber das kann man halt auch streifen. Da finde ich, muss man nicht so viel Zeit drauf verwenden. Beziehungsweise kann man ja auch hingehen und sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal das politische System der Bundesrepublik an und rechnen das mal zurück. Also das Problem ist ja, das Pferd wird aus der Vergangenheit aufgezäumt und ich glaube, dass das ein Fehler ist, wenn du sowieso nur 2 Stunden Geschichtsunterricht
hast. Das ist halt immer noch irgendwie so ein Überbleibsel von dieser ganzen klassischen Bildung. Dass man irgendwie im Gymnasium lernt man Altgriechisch und Latein und weiß Gott was alles, und da muss man irgendwie auch die ganzen römischen Herrscher aufziehen können. Und das halt irgendwie, das ist halt irgendwie nicht mehr die Realität heute. Also das ist halt heute nicht mehr, es sind halt andere Dinge relevant heutzutage. Da
die waren auch früher schon relevant, aber es war halt ein gutes Mittel des Bildungsbürgertums, sich abzugrenzen, weil das Bildungsbürgertum kann halt nichts, also sie können halt keine Physik, die können aber Disziplin und Disziplin brauchst du halt, um all diese Dinge in deinen Kopf zu kriegen. Das ist so meine steile These darüber, warum es solche Lehrinhalte überhaupt gibt.
Nee, ich habe ja gegen die Inhalte an sich habe ich ja nichts. Also es ist ja durchaus interessant und auch schön zu wissen, wenn man halt irgendwie die ganze klassische Antike und Mittelalter und was es da alles noch alles zu wissen gibt, wenn man das alles weiß. Ich habe das ja auch in der Schule durchaus nicht ungern gelernt damals. Aber es ist halt, wenn halt für die Dinge, die halt wirklich, wie gesagt, es kommt immer davon, wie man Schule auffasst. Ob Schule jetzt einfach nur Wissensvermittlung sein soll oder halt Schule auch Interpretation und Vorbereitung auf das Leben sein soll, ja. Und je nachdem, wie man es interpretiert, muss man halt dann auch dementsprechend die Lehrpläne gestalten. Also und dann halt auch dafür sorgen, dass man jetzt eben nicht in der Abiturklasse irgendwie dann gerade beim Ersten Weltkrieg angekommen ist und dann keine Zeit mehr für irgendwas anderes hat. Also das, wie gesagt, ja, aber gut, das ist, sind wir wieder beim Thema vom Anfang an. Also ist halt wieder Politik und Lehrpläne und das ist auch eine ganz, ganz, ich kenne ja einen Haufen Lehrer und das ist ein Thema, das deprimierend ist.
Ja, ich weiß, ich habe hier noch eine unveröffentlichte Sendung liegen, in der ich 2 Stunden lang mit einem Politiklehrer geredet habe.
Was ist ein Politiklehrer? Gibt es ein Fach hier?
Wie, was?
Du hast Politiklehrer, gibt es ein Fach Politik?
Ja, also, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das heißt politische Wissenschaften oder politische Bildung oder irgendwie sowas.
Gut, also der ist halt Politiklehrer.
Okay. Der ist Politiklehrer in Bayern, mit dem habe ich halt geredet über Politiklehrer, also über Politikunterricht, Politik und politische Philosophie. So, ich komme noch nicht dazu, die Sendung zu veröffentlichen. Ich
das klingt gut.
Ja, die ist auch schön geworden. Also,
ja.
Also, kann man ja mal, dann ist das jetzt der Teaser sozusagen.
Genau. Da reden wir über was Erfreulicheres. Ja, reden wir über Massensterben.
Ach,
ehrlich. Ja, du kennst es, also, es gibt ja jede Menge Massensterben in der Geschichte der Menschheit und eines der allergrößten war vor knapp 251 Millionen Jahren. Das Perm-Sterben oder Perm-Trias-Massensterben, ich weiß nicht, wie es dann offiziell genannt wird. Und da sind wirklich über 90% der Spezies auf der Erde ausgestorben. Also wirklich viele.
Ist das hier heftig. Das, wo auch die Dinosaurier gestorben sind? Nee,
der nicht? Dinosaurier war vor 65 Millionen Jahren. Das war Kreide-Trias-Grenze. Okay. Jetzt sind wir Perm, das ist 250 Millionen Jahre Vergangenheit. Also es gab öfters hier Massensterben. Und das hier, Perm-Sterben, das war wirklich eines der größten. Und man weiß noch nicht wirklich, wo es herkommt, was passiert ist. Ja, also bei den Dinosauriern, 65 Millionen Jahren, da ist meistens ziemlich sicher, das war der Asteroid, hat man auch irgendwie den Krater gefunden und alles. Und bei diesem Perm-Dingens, da weiß man eben nicht Bescheid. Dieses große Artensterben, wie es auch oft heißt. Man vermutet, dass da gab es ja erstmal, war die Welt noch ein bisschen anders, da gab es Pangea, einen einzigen Kontinent, was natürlich auch dann wieder komplett das Klima beeinflusst, weil du halt dann irgendwie gewaltige Landflächen hast, die innerkontinental liegen mit entsprechendem Klima, weil du die Meeresströmungen außen um den Kontinent rundherum hast und so weiter, was dann das Klima beeinflusst. Das heißt, solche, die Kontinentaldrift kann das Klima stark beeinflussen. Da gibt es auch ziemlich gute Studien darüber, die halt zeigen, dass wie im Laufe der Zeit halt immer wieder die Kontinente auseinandergedriftet, zusammengedriftet sind, sich das Klima ständig auch mitgeändert hat und mal heißer, mal kälter wurde, was dann auch wieder Artensterben verursachen kann. Dann gibt es noch als mögliche Ursache Vulkanismus. Also es gibt in Sibirien so sibirische Traps, Siberian Traps, so super Vulkane, Riesenvulkane, die da damals zu der Zeit auch ungefähr ausgebrochen sein sollen, die halt dann wahnsinnig viel Zeugs in die Atmosphäre geschmissen haben und dann eine Klimaerwärmung geführt haben, wo dann im Ozean das ganze Methanhydrate aufgeschmolzen ist und so weiter, nochmal, was wieder das Klima weiter verändert hat und dass halt das irgendwie der Ursache war für das Massensterben oder natürlich immer der Klassiker irgendwie Meteorit, der einschlägt. Das kann man nachträglich, meistens ist es immer schwer, diese Krater zu finden. Also es gibt einen, der ungefähr hinpasst, aber ich sag, dann gab es auch Gamma-Blitze und alle möglichen Sachen, was man dann irgendwie noch anbringen kann. Jetzt gab es eine neue Studie, die ich ziemlich cool finde. Das ist, ich schaue gerade von wem die war, das sind Leute vom Woods Hole Oceanographic Institution aus den USA, Daniel Rossman heißt er, und der hat gemeint, das waren Mikroorganismen, Bakterien, die unter alle umgebracht haben.
Mikroorganismen, wie haben die das denn gemacht?
Ja, die sind mutiert und haben alle aufgefressen.
Killerbakterien,
fast. NSA. Es geht darum, also, dass das sind Methanosarcina oder Methanosarcina heißen die Dinger. Und die erzeugen, gibt es auch heute immer noch, die erzeugen jede Menge Methan. Ja? Und die haben herausgefunden, dass diese Bakterien die Eigenschaft, Methan zu erzeugen, ungefähr vor 230 Millionen Jahren rausgekriegt haben. Also das ist halt eine genetische Änderung, eine Mutation, also doch mutierte Riesenbakterien, die halt dann jetzt dann eben Methan produzieren konnten.
Fliegende mutierte Riesenbakterien.
Genau. Aber damit sie das tun können, das Methan produzieren, brauchen die Nickel. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie genau die Chemie da abläuft in denen drin, aber die brauchen halt Nickel, um diesen Methan zu produzieren. Und haben dann geguckt, dass halt wirklich vor 250 Millionen Jahren, wo dieses Massensterben stattgefunden hat, es wahnsinnig viel mehr Nickel gab als sonst, weil nämlich diese sibirischen Vulkane da ausgebrochen sind und in deren Lava war der Nickel drin. Das heißt, die sagen, okay, da sind die Vulkane ausgebrochen, dann waren diese mutierten Bakterien, die den Nickel von den Vulkanausbrüchen genommen haben, massenhaft Methan produziert haben, was das Klima verändert hat, wodurch dann alle ausgestorben sind.
Wobei das Material der Vulkane ja auch schon das Klima verändert haben dürfte,
das, ne? Weil das ist natürlich auch
erstmal ein paar Jahre dunkel gewesen, wenn da die Dinger ordentlich ausgebrochen sind.
Ja, also die Frage ist, ob halt irgendwie, da müssen wir jetzt mal genau schauen, ist halt immer schwer zu sagen, wie stark es ein Effekt genau ist. Also ob jetzt so ein Vulkanausbruch alleine gleich irgendwie 90% aller Lebewesen umbringen kann oder nicht.
Ja, aber vielleicht in halt, Kombination, ne?
Ja,
klar, wird's dunkel, klar. Dann erfrieren erst die ersten. Dann wird es wieder hell, dann fangen die Bakterien an, Methan zu produzieren, dann ersticken die. Erstickt der Rest.
Das, wie gesagt, ja, da wird jede Menge noch mitgespielt haben. Also die Frage, man weiß halt bei diesen, es muss dann irgendwie zeitlich auch hinpassen, aber ich fand halt diese Geschichte von den Bakterien, die da plötzlich irgendwie, da bricht der Vulkan aus und dann plötzlich ist die ganze Welt voll mit bösen Bakterien. Das schade, dass es doch keine Menschen gab, sonst hätte man einen tollen Hollywood-Film drüber drehen können.
Das kann man ja immer noch.
Also die Vulkane brechen aus und als sich der Nebel verzieht,
ist Roland die Welt
voller halt, Killerbakterien.
Genau. Ja, riesige, ja, fliegende mutierte Riesenbakterien. Mhm. Apropos ersticken, der Ostsee. Geht der Sauerstoff flöten. In den tiefen Regionen der Ostsee wird es zunehmend sauerstoffarm. Also das gibt ja immer so, ne, im Meeren hast du ja immer so Bereiche, wo wenig Sauerstoff ist oder wo gar kein Sauerstoff ist. Das ist prinzipiell ja nicht unbedingt ein Problem. In der Ostsee ist das sehr wohl ein Problem. Skandinavische Wissenschaftler haben festgestellt, dass sich in den letzten 100 Jahren die Gebiete mit extremem Sauerstoffmangel in der Ostsee verzehnfacht haben. Grund, wie immer, die Nährstoffeinträge, die vom Land ins Meer rutschen. Also wir schütten halt immer mehr Nährstoffe in unsere Gewässer, in unsere Flüsse, sei es durch Dünger, sei es durch Abfälle und sonst was. Das Zeug fließt in die Meere. Die Nährstoffe machen dann halt Mikroorganismen. Also die Mikroorganismen fressen Nährstoffe und brauchen für den Stoffwechsel allerdings auch Sauerstoff. Das heißt, sie fressen die ganzen Nährstoffe auf, verbrauchen den ganzen Sauerstoff und sterben dann. Ja, also die verbrauchen tatsächlich, das ist wie so Hefe. Ne? Die hört irgendwann auf zu gehen, wenn es zu warm wird. Die hören halt auf, Sauerstoff zu fressen, wenn der Sauerstoff weg ist.
So wie wenn der Swimmingpool umkippt oder
genau, sowas. So, ja. Genau, so ein Ding ist das. Und das nimmt in der Ostsee anscheinend immer stärker zu. Und bessert sich auch nicht mehr. Und die Klimaerwärmung, die tut ihr Übriges.
Wollte also ich gerade sagen, wenn es wärmer wird, genau, hilft sich auch nicht.
Genau, die letzten 20 Jahre haben es dann nochmal beschleunigt, weil die fühlen sich im Warmen natürlich umso wohler und fressen umso mehr und verbrauchen ihren Kram dann umso schneller.
Aber wer schmeißt dann den Kram da rein? Also ich bin auch wieder naiv, aber ich dachte mir, dass irgendwie so Ländern wie, was da Anlieger sind, Deutschland und Skandinavien, dass das irgendwie nette Länder sind, die da irgendwie keinen Müll reinschmeißen. Und das dann irgendwie, danach kommt der irgendwie von den bösen Ländern, Russland,
ja,
oder was, kommt da so viel oder ist halt, sind die Umweltschutzgesetze, die wir haben, auch nur irgendwie für einen Arsch?
Ja, anscheinend sind die für einen Arsch. Also ich meine, allein der Dünger, der über die Flüsse dann ins Meer gespült wird, das ist ja schon Nährstoff genug.
Ja.
Interessant übrigens an der Stelle, es ist sauerstofffrei oder sauerstoffarm, aber es ist halt nicht mikrobenarm, sondern da kommen jetzt halt Mikroben, die keinen Sauerstoff brauchen. Und viele davon,
die Killerbakterien.
Genau, viele davon produzieren Methan.
Tja, das siehst
du. Das heißt, wir werden trotzdem alle sterben.
Wenn wir noch Nickel reinschmeißen
und dann. Das ist cool. Komm, wir schmeißen Nickel in die Ostsee und dann haben wir hier, dann sollen die Klimaleugner mal, sollen mal einen tiefen Atemzug nehmen.
Tja. Ja, wenn wir gerade schon beim schönen.
Das übrigens, ne, nur falls ich jetzt immer frage, ja mein Gott, dann ist halt Sauerstoff am, ja, Fisch, ne? Gibt's dann halt auch keinen Fisch mehr.
Genau.
Außer Methanfisch. Das sind so brennenden Fisch auf dem Teller.
Ja, wenn die Fische alle aussterben, ich glaube, hier gewesen, jede vierte Hummelart Europas ist vom Aussterben bedroht, sagt die Weltnaturschutzunion. Die hat 68 Hummelarten untersucht. Ich habe nicht mal gewusst, dass es so viele Hummelarten gibt. Aber
ich dachte, es gäbe genau eine Hummelart und das wären halt die Hummeln.
Ja, und 24% sind vom Aussterben bedroht, 46% dieser Hummelarten sinkt die Population. Mhm. Ich weiß nicht, da wird vermutlich jetzt gleich, wenn die Leute, zumindest eine gewisse Gruppe von Leuten, die uns vermutlich eh nicht zuhören, aufspringen und das als Anzeichen der nahenden Apokalypse sehen, denn kennst du das Zitat von Albert Einstein?
Wenn die Bienen gestorben sind, sterben die Menschen oder so ähnlich?
Ja, genau. Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch noch 4 Jahre zu leben.
Das hat er einfach mal so wahrscheinlich im Suff gesagt und jetzt wird es immer weiter zitiert, oder?
Nee, das hat er überhaupt nicht gesagt. Das ist, wie du gesagt hast, glaube ich, irgendwie Einstein gehört irgendwie zu den Leuten, die irgendwie am meisten irgendwie misszitiert werden. Also er hat auch irgendwie angeblich gesagt, dass Astrologie toll ist, was die Astrologen alle immer so gerne zitieren. Ja,
außerdem war er schlecht in der Schule, ne?
Genau, was auch nicht stimmt und so weiter. Also es gibt von Einstein Unmengen falsche Zitate, das ist halt eins davon, dass er halt wirklich gerne von diesen ganzen Apokalyptikern und Infokriegern und was da alle gibt, halt irgendwie diese ganzen Heinis da zitiert wird. Da gab es auch so einen Film über das Bienensterben, hieß der mal More Than Honey oder so ähnlich, wo das auch irgendwie groß mit dabei war, eben dass, wenn Einstein schon sagt, da gibt es auch wieder Variationen. Ein Professor Einstein, der Wissenschaftler, hat ausgerechnet, ja, dass die Menschen sterben, wenn die Bienen kommen und so weiter. Also wie gesagt, abgesehen davon, dass es stammt, glaube ich, hier die Schweizer Skeptiker haben das mal irgendwie zurückverfolgt. Die haben gesagt, es stammt aus einer irischen Imkerzeitschrift, The Irish Beekeeper, aus dem Jahr 1965. Und die haben, also die Irish Beekeeper hat eine französische Imkerzeitung zitiert oder irgendwie so, ich habe keine Ahnung. Gott. Ja, und da, die haben das irgendwie, da war irgendwie ein schon 10 Jahre tot und die haben das vermutlich einfach erfunden, damit die halt irgendwie das Bienensterben, was damals irgendwie gerade angefangen hat, halt einfach ein bisschen mehr sagt, wenn Einstein drüber spricht, dann ist das wichtig, dann zitieren die Leute vielleicht auch unsere absurde Bienen-Imkerzeitschrift. Ja. Also wie gesagt, das ist halt nicht von Einstein und es ist auf allem Unsinn, ja. Also das, wenn die Biene ausstirbt und auch die Hummel ausstirbt, das ist vielleicht durchaus unangenehm. Aber die Hauptnahrungsmittel, also ganz irgendwie Getreiden und so, Getreide, Weizen, Reis, Mais und so weiter, das sind Gräser, die vom Wind bestäubt werden. Also da braucht es keine Bienen dafür.
Ja, aber das ist halt so schön romantisch.
Ja, natürlich ist es auch bei den Hummeln und so weiter, also die sind auch Bestäuber, bestäuben auch viele Pflanzen und das sind halt dann, also es wird dann schon, wenn die Bestäuber weg sind, sind die Pflanzen auch weg. Aber es ist nicht so, dass wir dann nicht sofort alle mit aussterben werden. Ja, das sind halt irgendwie.
Außer die den ganzen Tag Blumen essen.
Genau, ja. Oder kann ich, da weiß ich jetzt zu wenig über Botanik, um zu wissen, welche Pflanzen jetzt von welchen Tieren bestäubt werden. Aber wie gesagt, es ist halt irgendwie, wir werden nicht sterben, wenn jetzt die Bienen oder die Hummeln oder sonst irgendwas aussterben.
Da bin ich auch eigentlich nie von ausgegangen.
So. Bei der Hummel, die Hummel ist ja so ein Esoterik-Tier. Ja, so wie wieder.
Ja, die Hummel kann eigentlich aus physikalischen Gesichtspunkten nicht fliegen, weiß das aber nicht und tut es darum trotzdem.
Genau,
es gibt auch Leute, die glauben das wirklich.
Ja, das ist irgendwie, das wird auch, das sieht man auch immer, also jetzt ein Motivationsseminar, was es gibt. Ja, ist egal, scheißegal, wenn die Gesetze und die Realität gegen euch spricht, dann müsst ihr dran glauben, dann schafft es trotzdem und so weiter. Das habe ich auch mal, das gab es halt irgendwie, die Geschichte in meinem Blog habe ich die mal aufgeschrieben, das war Brand. So ein Aerodynamiker irgendwann, weiß nicht, das war Anfang des letzten Jahrhunderts oder sowas, die sind halt irgendwie in der Kneipe zusammengesessen und haben halt irgendwie darüber diskutiert, wie halt so eine Hummel fliegt und haben halt so, wie es halt Physiker sind, haben so eine typische Annahme gemacht, irgendwie so die Hummel ist sphärisch und im Vakuum und so weiter, also wie es halt irgendwie Physiker halt irgendwie machen halt erstmal irgendwelche komischen Annahmen und dann haben wir gesagt, okay, mit diesen simplen Annahmen, wie sie halt der für Hummel genommen hat, hat nicht funktioniert. Und dann haben sie später nochmal genauer gemacht und haben gesagt, okay, wenn du jetzt irgendwie berücksichtigst, dass die Flügel der Hummel flexibel sind und nicht starr, dann haben die halt irgendwie, gibt es halt irgendwie Verwirbelungen und diese Verwirbelungen, die sorgen halt dafür, dass sie genügend Auftrieb kriegen und so weiter. Also das, wie gesagt, Wissenschaft weiß ja gut, warum und wie die Hummel fliegt. Und auch wenn nichts egal, ob die Hummel das weiß oder nicht. Also,
ich weiß
nicht,
das, was ich da neulich gelesen und auch vertwittert hatte. Physik ist, wenn ein punktförmiger Affe im Vakuum ein masseloses Seil hochklettert oder so.
Genau, ähnlich. Genau.
Das sehr, sehr schön.
Genau, wir haben also ganz mit Masse los und Vakuum und so weiter. Also mein Arbeitsgebiet Himmelsmechanik, bei uns sind zum Beispiel alle Himmelskörper grundsätzlich Punkte. Ja?
Ach so.
Alle Planeten sind Punkte. Und alle Sterne sind Punkte und alle Galaxien sind Punkte. Bei uns sind alle Himmelskörper Punkte.
Oh, das passt zu einer, das ergibt eine sehr schöne Überleitung zum Thema, was ich gefunden habe. Zum Niesen. Es ist tatsächlich, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Niesen ist ganz anders, als wir gedacht haben.
Ich glaube, ich muss gleich niesen.
Genau. Das wäre cool, ne? Wenn wir es schaffen würden, körperliche Reaktionen zu induzieren. Also was anderes als Langeweile. Also bisher, gängige Meinung, Niesen, da fliegen Tröpfchen raus. Die schwereren, also die größeren Tröpfchen, fliegen weiter als die kleineren Tröpfchen, weil mehr Masse, mehr Impuls und ne, die kleineren werden schneller abgebremst durch was weiß ich was, Reibung, Wind und weiß der Geier was. Haben sich irgendwelche Forscher gedacht, also amerikanische Wissenschaftler haben sich gedacht, ich weiß ja nicht so recht. Und haben, das muss ich ablesen, haben den Nieser nicht als Rotz, der da rauskommt, betrachtet, sondern als eine multiphasige, turbulent treibende Wolke.
Okay.
Ja, stellt sich raus. Ich muss das ablesen, ich kann das. Die gasförmigen Strömungen wirbeln die Tröpfchen strudelförmig und halten sie in der Luft. Das heißt, die gasförmigen, also je kleiner die Tröpfchen im Nieser sind, desto weiter fliegen sie, weil sie nämlich umso länger in der Luft gehalten werden. Die schweren fallen also viel früher runter. Das heißt, wenn du niest, kommt der Kleinkram viel eher bei deinem Gegenüber an, als das große Zeug, von dem die Hälfte sowieso in deiner Hand hängen bleibt, wenn du
die Hand. Gibt sicher einen Medizin-Ig-Nobelpreis für die Rotzforschung.
Das könnte natürlich sein. Erste Anwendung, Belüftung von Räumen. Haben sie gesagt, da müssen wir vielleicht mal über die Belüftungsanlagen unserer Räume nachdenken. Weil sie ja bisher gedacht haben, die feinen Sachen fliegen sowieso direkt zu Boden, also brauchen wir uns um die großen zu kümmern. Also, aber jetzt musst du halt das Gas filtern und nicht mehr nur die Flüssigkeit.
Tja, oder, ja, wenn sie gut die Hand vorhalten, nutzt auch nichts dann wahrscheinlich.
Ig-Nobelpreis für Rotzforschung ist auch schön.
Tja, was habe ich? Ich habe jetzt überhaupt nichts, was da irgendwie überleitungsmäßig passt.
Kann man schauen, wir müssen uns wirklich eine Überleitungsbibel besorgen, ich sag's dir.
Das ist eine gute. Ja, ich kann jetzt irgendwie zwei Geschichten habe ich noch. Ich habe eine Geschichte über Rotkehlchen-Nistplätze und eine Geschichte über Kunstmuseen und Atmosphärenforschung.
Das ist doch was mit Gas. Rotzen ist ja, wie wir gerade gelernt haben, ist Rotze Gas.
Genau. Also, genau.
Rotze ist Gas.
Sehr also schön. Wie der Einfluss der Rotze auf die Atmosphäre und die Folgen für die Kunst. Nee, es geht darum, das ist eine sehr absurde Geschichte, die ich auch nicht so ganz wirklich für sinnvoll halte. Da haben Wissenschaftler haben sich in verschiedenen Museen Bilder angesehen und geschaut, wie die Leute da den Himmel gemalt haben. Ja, also in welchen Farben die das gemalt haben.
Kommt jetzt so eine Chemtrails-Theorie?
Können wir auch eine Campbell drüber machen. Ja, das kann man
der auch, Himmel sah früher anders aus, guck nur bei Van Gogh.
Genau, nee, es geht um Vulkanausbrüche. Ja? Mhm. Und Mist, die hätte ich nach der anderen Geschichte bringen müssen, dann hätte es gepasst. Vulkanausbrüche und die natürlich, wenn du da Staub drin hast, schaut der Himmel anders aus. Ist klar, ist da andere, je nachdem, ob du viel oder wenig Staub hast, ist der Himmel eher rötlich, grünlich, bläulich und so weiter. Und die haben behaupten, also sie haben sich, haben hunderte Werke aus der Zeit zwischen 1500 und 2000 untersucht und haben behauptet, herausgefunden zu haben, dass die Proportion von Rot- und Grüntönen in Zusammenhang mit der Menge von vulkanischen Aerosolen in der Atmosphäre steht. Und sie haben das gemacht, indem sie...
haben die sich Geoarchive angeguckt oder haben die das einfach nur
gemutmaßt? Nee, also die haben einen griechischen Maler beauftragt, der irgendwo den Himmel gemalt hat. Und zwar irgendwie einmal während irgendwie eine Staubwolke aus der Sahara gerade vorbeigekommen ist und einmal ohne. Der hat es zwar nicht gewusst, aber der hat dann irgendwie den Dings gemalt. Und und die haben das halt irgendwie korreliert mit irgendwelchen Daten über Vulkanausbrüche, die sie hatten und meinen halt, sie können halt dann dadurch auch irgendwie, wenn sie das mal irgendwie kalibriert haben, dann auch Informationen über halt Vulkanausbrüche, die halt irgendwie nicht aufgezeichnet sind, rausfinden. Ich halte das alles, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das...
Steile These,
du. Ja, also dass die Sache, die Grundthese prinzipiell plausibel ist, also dass halt irgendwie der Himmel anders aussieht, wenn da Vulkanausbrüche war, das ist ja vollkommen plausibel. Aber man setzt halt voraus, dass die Maler prinzipiell das malen, was sie sehen. Und Kunst ist ja nicht so. Kunst ist ja nicht, wir malen das, was wir sehen, sondern...
Na doch, also selbst wenn er malt, was er sieht, heißt das ja noch lange nicht, dass es das ist, was du und ich auch sehen, wenn wir in dieselbe Richtung gucken.
Das erstmal das. Und oft ist ja doch irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendwie anschaust, irgendwie sowas wie William Turner und diese ganzen Leute, die halt irgendwas gemalt haben, die haben halt auch einfach die Farben so gewählt, wie sie es irgendwie halt ästhetisch irgendwie haben wollten. Oder keine Ahnung, weil sie das halt in ihren Drogenrausch gerade gesehen haben oder was auch immer die Künstler da gerade gemacht haben. Also das, oder weil sie halt irgendwie meinen, da muss jetzt rot sein, weil rot ist die Farbe des Zorns und ich will da Zorn ausdrücken. Also wie gesagt, also Kunst ist halt eine Verdichtung der Realität oder sonst, wie man es halt definieren will. Aber keine Wiedergabe der Realität. Und insofern ist es halt schwierig, Kunst als Datensammlung zu interpretieren in der Hinsicht. Also überhaupt nicht,
aber das soll. Das finde ich aber auch wirklich sehr, sehr gewagt. Aber eine nette Idee. Also muss
ich mir als Idee ist es klar. Genau. Ist das klar. Das auf jeden Fall.
Eine sehr süße Idee. Habe ich denn da was Passendes dazu? Nee, ich habe überhaupt nichts Passendes. Ach herrje.
Tja, wir können noch einen Scheiß der Woche können wir noch reden und dann haben wir noch Fragen.
Ah ja, ich habe auch noch ein paar, also was ich ganz interessant finde, also wusstest du, ich habe auch nur noch Kleinkram jetzt hier, wusstest du, dass es von der Hochschulrektorenkonferenz eine Studienplatzbörse gibt?
Jein, also ich weiß, dass es sowas gibt, das halt irgendwie, keine Ahnung, in Österreich ist läuft es ja anders, da kannst du im Prinzip da studieren, wo du willst, da gibt es ja keine Nummer aus.
Ja, in Deutschland.
Und ich weiß, dass halt in Deutschland ist, dass du sagst immer, ja, du hast halt irgendwie Medizin und dann bewirbst du dich irgendwie an 5 Unis und dann kriegst du es irgendwie einen und dann kannst du den aber tauschen mit einem anderen. Also das System habe ich, da ich hier nie studieren musste, auch nie ganz kapiert, aber
das ist ein, so vage, das ist ein System, das ich ehrlich gesagt ziemlich absurd finde. Also zu meiner Zeit, damals in den 90ern, gab es noch die ZVS, die Zentralvergabestelle für Studienplätze. Mhm. Da hast du gesagt, ich will studieren, weiß ich nicht, in meinem Fall, ich will Volkswirtschaftslehre studieren, ich will das gerne in Köln studieren. Hier sind meine Gründe dafür, dass ich das in Köln studieren will. Ich
habe warum gefragt.
Hier sind meine Gründe dafür, dass ich das in Köln studieren will. Mhm. Erst wichtigster Grund, ich wohne da. Okay. Das ist halt ein guter Grund. Ne? Also so Heimatstadt und so. Mhm. Und das, was Heimatstadt, behinderte Mutter.
Will man nicht? Also ja, okay.
Abes Bein und weiß der Geier was. Damals wollte man in Köln VWL studieren. Das war
Warum überhaupt VWL studieren?
Weil ich das sehr interessant finde, nach wie vor.
Ja, okay, das ist eine andere Diskussion.
Und das hast du dann an die ZVS geschickt, hast gesagt, so, ich möchte gerne in Köln studieren, wenn das nicht klappt, gerne in, weiß ich nicht, Heidelberg oder halt in Bonn oder weiß der Geier. Und entweder hast du genügend Kriterien erfüllt, um deinen Wunschplatz zu kriegen, oder bist dann woanders hin verteilt worden. Das fand ich jetzt so im Prinzip gar nicht so unklug, weil dadurch keine überzähligen Studienplätze da waren. Was halt jetzt passiert ist, du bewirbst dich bei der Hochschule direkt und weißt nicht, ob du einen Studienplatz kriegst oder nicht. Das heißt, ich bewerbe mich natürlich in Köln, dann bewerbe ich mich noch in, weiß ich nicht, Berlin, weil es mir da gut gefällt, in Cottbus, weil da eine Freundin von mir wohnt und so weiter. Also bewerbe mich an 5 Hochschulen und bekomme von allen mehr oder minder gleichzeitig Zu- oder Absagen. Mhm. So, jetzt kriege ich 3 Zusagen, nehme aber nur eine an, dann bleiben die anderen beiden Studienplätze unbesetzt, weil ich hier erstmal die Zusage gekriegt habe. Und das muss dann halt wieder hintenrum irgendwie getauscht werden mit anderen Leuten, also mit anderen Leuten aufgefüllt werden. Woher wissen die jetzt, dass sie da jetzt eigentlich hin könnten? Ist halt alles total irgendwie ein bisschen seltsame Bürokratie, wie ich finde. Also ich persönlich hätte das mit der ZVS besser gefunden. Aber anscheinend, und das wollte ich nur mal erwähnt haben, für den Fall, dass hier Leute zuhören, die noch nicht studieren oder davon nichts gehört haben, es gibt eine Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz. Da kann man anscheinend reingucken, wo freie Studienplätze sind nach dieser Zuteilungsrunde und kann dann versuchen, die irgendwie abzugreifen oder sich darauf zu bewerben oder so. Da habe ich jetzt nicht mehr genauer reingeguckt, wie es funktioniert, weil es mir egal ist. Die Uni Wien.
Ja, die ist schön.
Die Uni Wien hat jetzt, das ist ja immerhin was für Studenten, die an der Uni Wien studieren, die hat einen Vollzugang zum Visual History Archive der University of Southern California Shoah Foundation gekauft. Das
habe ich gelesen. Die haben ja jede Menge Interviews oder sowas, glaube ich.
Die Shoah Foundation hat 50.000 Shoah-Zeitzeugen- Interviews auf Video gemacht. Und wer an der Uni Wien studiert, kann da jetzt drauf zugreifen, weil es da einen Vollzugang gibt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es anscheinend keinen Vollzugang für jedermann gibt. Weil
das sollte eigentlich so sein.
Ich will das sehen. Ich will diese Zeitzeugeninterviews sehen und nicht irgendwie das über den Hub einer Universität machen. Also, sondern das muss halt in die Öffentlichkeit. Auch da habe ich nicht tief genug recherchiert, um herauszufinden, ob es nicht vielleicht doch zugänglich ist für jedermann.
Ja, weil wir gerade bei jedermann sind, jetzt habe ich eine Überleitung.
Ah.
Weißt du, was Citizen Science ist?
Ja, das ist, wenn du beispielsweise, ich habe gerade mit einem Forscher gesprochen, der am IPCC-Sachstandsbericht beteiligt war. Und mit dem habe ich mich unterhalten über Falter, Tagfalter. Mhm. Es gibt ein sehr enges Tagfalter-Monitoring-Netz in der Bundesrepublik, wo dann halt einfach geguckt wird, wie groß sind die, wie viele fliegen da rum ne, und sowas. Und das macht Citizen Science. Also da gibt es sehr viele interessierte Bürger, die einfach nichts anderes machen, als irgendwie zählen, wie viele Falter am Tag bei ihnen vorbeifliegen und sowas. Ich vermute, das ist das. Ne?
Genau, also da gibt auch jede Menge ich glaube, es ist sogar in der Astronomie so richtig angefangen.
Ja, klar. Sache.
Da gibt es ja Galaxy Zoo, glaube ich, war das erste, wo du halt irgendwie Unmengen Aufnahmen von Galaxien hattest und du hast halt so eine Aufnahme vom Schirm bekommen und solltest dann sagen, ist jetzt der Drehsinn von der Galaxie, also die Spiralarme im oder gegen den Uhrzeigersinn. Mhm. Weil das kannst du irgendwie als Mensch wahnsinnig schnell merken, als Computer, der ist halt schwierig, so einen Computer zu programmieren, der das auch so schnell schafft. Das war das erste Projekt. Und dann gab es Unmengen andere Projekte, wo du irgendwie Exoplaneten suchen solltest oder Asteroiden finden und sowas, wo es halt einfach darum geht, wahnsinnig große Datenmengen zu bearbeiten, was du halt irgendwie als Mensch du halt doch immer noch eine sehr, sehr gute Bilderkennung hast im Vergleich zu vielen Computern. Und da ging es halt auch darum, dass es halt irgendwie, da haben da richtig so auch so spielmäßig draus gemacht, also dass du irgendwie so mit so eine Art Highscore und so weiter, und das, wir haben halt, die Leute haben auch wieder was entdeckt dort. Also
Gamification nennt
man das. Genau, so richtig. Die haben da auch wirklich große, es gibt irgendwie einen Exoplaneten entdeckt, und die Leute, die da mitgearbeitet haben, also die waren, die diese Bilder gesehen haben und beurteilt haben, die sind auch auf dem Artikel mit drauf und so weiter. Da gibt es wirklich Unmengen, es gibt tolle Sachen, es gibt irgendwie, wo du den Ozeanboden absuchen musst, ja, da ist anscheinend irgendwie so ein U-Boot, hat da wahnsinnig viele Quadratkilometer Meeresboden irgendwie gefilmt und du kriegst da ständig Bilder vom Ozeanboden und musst sagen, okay, da ist ein Seestern, da ist eine Muschel, da ist ein Seestern, da ist eine Muschel, du musst irgendwie immer anklicken, was das
Raumschiff
für Viecher sind und so weiter, genau. Oder da gibt es auch andere, es gibt irgendwie eins, was ich auch recht toll finde, das ist wieder sowas Ähnliches wie die Bilder von vorhin, da tun die alte Logbücher von Schiffen, ja, also alles, was in den Bibliotheken noch irgendwie an irgendwelchen Logbüchern von Segelbooten oder ja. Frachtern sonst irgendwie rumliegt, die werden halt, sind damit digitalisiert worden und Leute lesen die und schreiben da Wetterdaten raus, also auf eine gewisse halt formalisierte Art und Weise, damit du so halt irgendwie zurückrechnen kannst, wie das Wetter und das Klima früher war. Also da gibt es Unmengen verschiedener solche Projekte und es ist jetzt von der, was die EU, auf jeden Fall von Europa, die haben jetzt eine European Citizen Science Association gegründet, die halt das alles anscheinend irgendwie zumindest organisiert, begleitet, halt so als zentrale Anlaufstelle dafür.
Und bündelt.
Genau, ja. Also das ist, ich hab noch nicht genau angeschaut, was die macht, aber ich glaube, also es gibt die Citizen Science Association, so eine internationale Organisation, und die European Citizen Science Association, die sind jetzt beide, glaube ich, neu gegründet worden, um halt diese Bürgerwissenschaft halt auch wirklich halt mal international zu koordinieren und zu sammeln, was ich durchaus wichtig finde. Also das ist halt, okay, die Computer werden immer schneller und besser werden, aber man darf halt nicht vergessen, ich finde das als PR-Mittel oder als nicht als PR, als Mittel zur Öffentlichkeitsarbeit wahnsinnig gut, weil du halt, wenn du irgendwo mitmachst, immer viel, viel besser Bescheid weißt, als wenn du es einfach nur irgendwie erklärt bekommst. Ja.
Ja.
Und wenn es Leute gibt, die irgendwie ihr ganze Freizeit damit verbringen, irgendwelche komischen Kuchenstückchen bei Facebook hin und her zu schieben oder wie das Candy Crush oder wie das alles da heißt, diese Spiele, dann wird es vielleicht auch ein paar geben, die halt diese gamifizierten Wissenschaftsaufgaben machen wollen. Und das ist halt wirklich.
Das müsste man eigentlich viel stärker propagieren, auch.
Auf jeden Fall. Das ist halt, man bekommt die Wissenschaft wirklich erstens hautnah mit. Das heißt, man versteht, worum es geht, viel besser, als wenn man es irgendwie in den Vordergrund bekommen hätte. Ja. Man ist selbst beteiligt. Das heißt, man engagiert
sich. Das war doch in den 90ern schon, SETI at Home.
Da hat im Prinzip der Computer was gemacht, ja.
Wo der Bildschirmschoner, du wusstest einfach, mein Bildschirmschoner sucht gerade nach außerirdischem Leben. Das war so plastisch auf einmal, diese ganze abstrakte Sache.
Der Citizen Science Kram, um wirklich jetzt quasi, dass er jetzt in Zukunft einen relevanten Teil der Wissenschaft spielen wird, das glaube ich nicht. Also das wird immer einen wichtigen Teil darstellen, so Citizen Science Projekte, aber irgendwie ein relevanter Teil wird es nicht werden. Aber es ist halt für die Wissenschaft insgesamt, für die öffentliche Darstellung der Wissenschaft ist Citizen Science enorm wichtig und das sollte eigentlich viel, 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 viel stärker gefördert werden.
Das ist im Übrigen, passt das auch noch zu einer Kleinigkeit, die ich gefunden habe. Das ist ja, also sich da einzubringen, das kann man ja, das ist auch eine schwache Überleitung, also sich da einzubringen kann man ja so grob als Wohltätigkeit oder Mildtätigkeit beschreiben. Münchner Wissenschaftler haben festgestellt, um genau zu sein, ein Entwicklungspsychologe an der Ludwig-Maximilians-Universität hat festgestellt, dass Mildtätigkeit oder Wohltätigkeit nichts ist, also kein soziales Phänomen ist. Bisher ist man offensichtlich davon ausgegangen, dass Nächstenliebe, Mitgefühl, tralala, dass das etwas ist, was dir anerzogen worden ist. Stellt sich raus, 5-Jährige haben das auch schon. Das heißt, der Ursprung der Wohltätigkeit liegt in der frühen Kindheit.
Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn das teilweise auch noch wirklich halt genetisch bedingt ist. Da geht es ja bei dem, ich weiß nicht, in welchem Buch habe ich das gelesen, irgendwas von Dawkins vielleicht, wo es halt wirklich darum geht, dass halt irgendwie es durchaus auch genetisch sinnvoll kann, quasi für deine eigenen Genen irgendwie deine näheren Umgebung irgendwie zu helfen und zu schützen.
Also ja, das Altruismus ist ja halt. Das ist so psychologische Binsenweisheiten eigentlich. Das lernst du halt im ersten Semester, dass der Mensch ein kooperatives Wesen ist und kein konkurrierendes Wesen, was uns die Ökonomier seit ein paar Jahrzehnten versuchen zu verkaufen. Das ist halt nicht so, sondern wir arbeiten miteinander, nicht gegeneinander. Also wir konkurrieren nicht. Ja. Du hast noch einen Scheiß der Woche, hast du gesagt.
Ja,
weil ich habe ja im Grunde meinen schon am Anfang verbraten mit der Freude darüber, dass diese Homeoschule erstmal nicht kommt.
Ja, also es gibt einen neuen Film, es gibt immer neue Filme, aber irgendwie was, einen Trailer zu einem Film, der heißt The Principle, eine Dokumentation, die davon handelt, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht und sich alles um die Erde herum dreht.
Ach du Schande.
ist von einem gewissen Robert Sungenis, irgendwie ein Katholik aus den USA, der schon irgendwie in der Vergangenheit irgendwie halt durch religiösen Fundamentalismus, Antisemitismus und so weiter aufgefallen ist, auch irgendwie einen Blog hat, wo er irgendwie Galileo was Wrong heißt, das Blog, glaube ich, wo er dann irgendwie Bücher schreibt, weil er über das halt irgendwie ganze moderne, kopernikanische, heliozentrische Welt mit Unsinn ist und so. Mhm. Und der hat anscheinend irgendwo Geld herbekommen, weiß ich nicht, um halt eine State-of-the-Art-Dokumentation zu machen. Und was an sich, ich meine, dumme Leute machen dumme Sachen, das ist jetzt nicht so sehr das Aufregende, aber der hatte halt irgendwie das, was halt den Leuten so in amerikanischen Dokus öfter mal vorkommen, so scheint. Der hat wirklich Wissenschaftler, bekannte Wissenschaftler wie Lorenz Krauss oder Michio Kaku, also die halt durchaus seriöse Wissenschaftler sind, die halt durchaus wissen, dass die Welt nicht der Mittelpunkt des Universums ist, mhm, hat die da anscheinend irgendwie reingebastelt. Ja, also entweder hat die nämlich irgendwelche DVD-Ausschnitte gekauft und da irgendwie reingeschnitten, beziehungsweise die halt irgendwie unter falschen Vorwand interviewt. Und auch die Sprecherin ist Kate Mulgrew, die Captain Janeway.
Aha.
Und die ist halt die Sprecherin und die hat sich auch irgendwie auf ihrer Facebook-Seite, nachdem das jetzt irgendwie die letzten Tage rausgekommen ist, auf ihrer Facebook-Seite irgendwie erklärt, sie ist definitiv nicht davon überzeugt, dass die Erde von der Sonne umkreist wird. Und sie ist halt einfach hat halt einfach irgendwie einen Auftrag bekommen als Sprecherin und hat irgendwie Zeug gesprochen und hat nicht gewusst, dass das halt irgendwie halt jetzt als Sprecher, als Dokumentationsstimme für diese fundamentalistische, religiöse Geozentrismus-Doku gilt. Also der hat sich da anscheinend wirklich irgendwie auf seltsamen Weg bekannte, prominente Leute geholt, die dann irgendwie so hingepastelt, als würden die
da jetzt alle irgendwie... Ich kenne das aus Deutschland auch, dass bisweilen auch in so komischen, fragwürdigen Dokus, die dann auch bei diesen Truther-Fernsehkanälen verbreitet werden, auch häufiger mal prominente Sprecherstimmen auftauchen, wo ich mich auch oft frage, warum machen die das? Wobei ich da vermutlich, also ich unterstelle einfach ganz normale Amoral, dass sie einfach sagen, ja, ist mir scheißegal, wer zahlt, schafft an und du sagst, ich soll das sprechen, das ist mein Job, also spreche ich das.
Also, müssen wir schauen, was die genau sprechen, ob da jetzt quasi die relevanten Teile dann wirklich auch von denen gesprochen werden.
Das
oder ob
das aussieht. Ja,
genau. Also mir ist einmal sowas Ähnliches passiert, also nicht in dem Ausmaß, aber das war WDR, war das, die mich dann irgendwann mal so halb reingelegt haben. Mhm. Da ging es irgendwie, die haben was WDR, irgend so komisches Wirtschaftsmagazin auf WDR, Markt, gibt es sowas?
Markt, keine Ahnung. Gibt's im WDR, glaube ich,
ja. Dann war das vielleicht, ja, da ging es schon länger her, da ging es irgendwie um ging es um Kalender und da war irgendwie gerade 29. Februar, Schalttag und so weiter. Mhm. Und ich habe in meinem Blog was geschrieben über irgendwelche Heinis aus den USA, die wieder mal einen neuen Kalender einführen wollten. Halt irgendwie so ein Kalender, wo dann halt irgendwie keine, nicht mehr sich jetzt von Jahr zu Jahr die Struktur verschiebt, dass irgendwie heute ist jetzt irgendwie Weihnachten am Donnerstag und nächstes Jahr ist am Freitag und so weiter, sondern die wollten halt irgendwie ein neues Jahr einführen, wo halt alles immer gleich bleibt, mhm, und haben sie das so hindefiniert, dass halt möglichst wenig Feiertage auf Wochentage fallen. Das heißt, das halt möglichst für die Wirtschaft, haben gesagt, das ist für die Wirtschaft gut, wenn die Feiertage alle irgendwie auf dem Wochenende liegen.
Wie bescheuert, die könnten auch eigentlich einfach auch nur sagen, ja, Feiertage sind halt nicht mehr frei, wer frei haben will, nimmt sich Urlaub, dann wird das Problem auch gelöst.
Jedenfalls haben die halt so, wir haben jetzt diesen Kalender definiert so und ich habe halt irgendwie drüber geblockt und habe erklärt, dass es viele verschiedene Arten gibt, so einen Kalender zu machen, dass diese Art von Kalender dann auch nicht unbedingt besser ist als der andere, weil egal, wie du deinen Kalender definierst, du kommst mit ohne Schalttage nicht aus. Bei dem Kalender hättest du dann, glaube ich, irgendwie alle paar Jahre irgendwie so eine Schaltwoche oder sowas gehabt. Ja,
ja.
Also das kommst nicht umhin, dass es halt eine ziemlich bescheuerte Sache ist und vor allem halt irgendwie auch mit der ganzen, sag ich, man muss unseren Kalender nicht an der Wirtschaft ausrichten, wo kommen wir hin? Ja, und das habe ich halt geschrieben und die wollten anscheinend irgendwie halt, wollten mich da interviewen dazu.
Mhm.
Ja, also sind die jetzt vom WDR gekommen, also von, wo ist der? Köln sitzt der, glaube ich, oder?
Mhm, ja.
Sind von Köln nach Jena gefahren, irgendwie mit so einem kleinen Bus, irgendwie Kameramann und Redakteur und Journalist und Assistenten, was gab was alles, haben da irgendwie, das haben da über Fußgängerzonen noch irgendwie gedreht, haben das Planetarium angemietet, haben mich da irgendwie eine halbe Stunde interviewt, irgendwie aus allen möglichen Winkeln gefilmt und irgendwie den Planetariumshaini da irgendwelche Sachen über die Kuppel projizieren lassen und dann irgendwie jetzt nochmal das gleiche Interview, aber aus der Perspektive, was richtig einen Aufwand gemacht und alles und dann auch hier noch übernachtet und so. Also die waren da wirklich, ich habe keine Ahnung, was das gekostet haben muss. Ja, das muss wahnsinnig viel Geld ausgegeben sein. Und am Ende war dann von mir noch irgendwie so, weiß nicht, 20 Sekunden Statement übrig. Also, ich meine, gut, dass beim Fernsehen wesentlich mehr Material produziert wird, als gesendet wird, das ist ja normal.
Da, ja.
Will ich nicht gerade, aber das war der erste Punkt, der mich überrascht. Das hat wirklich anscheinend das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich leisten kann, irgendwie 3-4 Leute eineinhalb Tage durch die Republik zu schicken,
das nur ist noch gar nichts.
10 Sekunden irgendwie Dings zu produzieren.
Das ist noch gar nichts.
Ja. Also wie gesagt, das hat mich halt überrascht, aber es hat mich jetzt nicht überrascht, dass es natürlich so kurz war. Was mich halt wirklich überrascht war, dass sie halt wirklich das so hingeschnitten haben, dass ich da jetzt dastehe und erzähle, wie toll dieser tolle neue Kalender nicht ist. obwohl ich absolut genau das Gegenteil gesagt habe.
Wow.
Also man kann
das ist, also das ist eine Frechheit. Da hätte ich den, also den hätte, also, dafür hätte ich den Anwalt auf den Hals geschickt.
Ja, also es war, man hätte, es war halt, es war nicht ganz eindeutig klar. Also man hätte es halt so oder so interpretieren können, aber es war halt die, alles das, wo ich wirklich gesagt habe, dass dieser halt Kalender halt wirklich scheiße ist und nicht funktioniert, das aus wissenschaftlicher Sicht, das war halt nicht drin. Und nur der Teil, wo ich halt einen Kalender erklärt habe, der war drin und mit halt irgendwie Sprechertext davor, der gesagt hat, ja, und amerikanische Wissenschaftler haben sich jetzt hier einen neuen Kalender ausgedacht und dann erkläre ich halt den Kalender und dann ist es aus. Aber dass ich den Kalender irgendwie scheiße finde und alles und dass das mir überhaupt keinen Sinn macht, diesen Kalender zu machen, ist dann irgendwie alles rausgeschnitten worden.
Dafür fahren die nach Jena.
Genau.
Und ja, die Arbeitszeitordnung hat Ihnen mit Sicherheit auch noch eine Übernachtung in deiner Stadt eingebracht.
Das kann gut sein.
Man kann ja nicht an einem Tag hin und wieder zurückfahren. Das ist ja eindeutig länger als 8 Stunden. Ja,
also insofern wundert es mich auch nicht, wenn das jetzt quasi nicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist, sondern irgendwelche hinterhältigen, fundamentalistischen, religiösen Typen, dass die dann halt auch einfach sich halt irgendwie nix scheißen und halt irgendwelche Wissenschaftler da irgendwie reinschneiden in ihre Dokus, um halt da irgendwie so zu tun, als wäre das was Besonderes.
Dann machen wir jetzt die Fragen, oder?
Genau, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich bin ja nicht so gewissenhaft, du hast die wieder rausgeschrieben.
Ja, also mir hat einer, ich schau mal gerade, das war hier.
Es ist mir immer so peinlich.
War das Erik? Erik war das, der hat die per Twitter gestellt. Er will wissen, wie die Gravitation aussieht bei den Umlaufbahnen aus einem Werk von Rudolf Steiner. Moment, ich schau kurz, wie das Dingens heißt. Rudolf Steiners Gesamtaustrage, Vorträge über Naturwissenschaft heißt das Teil.
Gute Güte.
Und das hat er mir, ist so ein riesen PDF, was er mir geschickt hat. Moment, und ich muss jetzt hier noch. Der Rudolf Steiner hat ja komische Ideen, wisst ihr wissen.
Der hat sie nicht mehr alle, der hat nicht mehr alle auf der Reihe gehabt, der Mann.
Genau. Ja. Der hat jede Menge Zeugs schon. Und hier hat er irgendwie seine irgendwas über wie die Planeten sich bewegen anscheinend in seiner Vorstellung. Und da siehst du halt auf diesem Bild, ich kann das jetzt hier im Podcast schlecht zeigen, du hast in der Mitte die Sonne. Die Sonne ist das Zentrum so einer Figur 8. Ja. Mhm. Und auf dieser 8, in deren Zentrum die Sonne sitzt, läuft die Erde entlang in so einer 8-Form. Und diese 8 wird von zwei kleineren Achten gekreuzt, auf der Venus und Merkur entlang laufen.
Das ist anscheinend, hat sie nicht mehr
und alle. Um das Ganze herum ist noch eine 8 und das ist sind die Bahnen der äußeren Planeten.
Hat man hat man das damals schon wissen können, dass es anders ist?
Ja, man hat das im Prinzip, dass so nie und nimmer Planetenbahnen funktionieren können, hat man wissen können seit Johannes Kepler. Mhm. Also seit 1600 Dingenskirchen, 1609 hat er seinen Astronomia Nova rausgebracht. Ja, also da hätte man im Prinzip wissen können, dass es so nicht funktioniert. Das ist irgendwie kalt, du bist keine, du kannst vielleicht noch mit viel Fantasie eine Bahn, so eine Achterbahn hinbekommen, wenn du zwei Planeten hast, also wenn du zwei Sterne hast, du kannst dir vorstellen, ein Doppelsternsystem mit zwei Sternen und du hast einen Planeten, der halt irgendwie so eine Schleife um den einen rum macht, dann zum anderen wechselt und wieder hin und her, also der quasi immer so von Stern zu Stern wechselt. Mhm. Das gibt's eine Bahn, in der Realität gibt's das nicht, weil die halt so instabil ist, dass halt der Realität sich so ein Planet nie auf der Bahn befinden kann. Mhm. Und das, was Steiner da irgendwie aufgemalt hat, ist ja eine 8, wo die Bahn durch die Sonne durchgeht. Ja, also die Sonne sitzt genau am Kreuzungspunkt von dieser 8. Das heißt, die Erde müsste da irgendwie mitten durch die Sonne durchgehen. Und wie gesagt, das ist halt, so eine, kennst du Velikovsky?
Nein.
Das ist ein amerikanischer Psycho, wie heißen die mit Freud? Vergesse ich immer.
Psychoanalytiker.
Genau, ja. Der hat auch.
Ich nenne die immer Spökenkicker, aber.
Genau. Also der hat auch so tolle Planetenbahnen gemacht. Es ist halt immer, wenn die Leute anfangen, sich die Realität, die Beobachtung der Realität als Maßstab zu nehmen, sondern das, was in ihren Köpfen abgeht. Der hat zum Beispiel gesagt, irgendwie, ja, die alten, den griechischen Sagen heißt irgendwie, dass das Venus aus dem Kopf von Zeus entsprungen ist oder Aphrodite aus Jupiter, ich weiß nicht genau, wie das die Mythologie ist. Und weil die alten Mythen das so sagen, deswegen muss auch der Planet Venus dem Planet Jupiter entsprungen sein. Das heißt, der hat dann behauptet, weil eben das in den alten Mythen so war, dass die Venus ein Komet war, der aus dem Jupiter herausgekommen ist, dann irgendwie auch auf so wilden Achterbahnen irgendwie durchs Sonnensystem geflogen ist, ein paar Mal an der Erde vorbeigeflogen ist, hat Venus dann auch gleich irgendwie die Sintflut verursacht und für die Teilung des Roten Meeres bei Moses war es verantwortlich, für die 7 Plagen im alten Ägypten und jede Menge anderes Zeugs.
Mensch, die hat hier Heuschrecken dagelassen, die Venus.
Genau. Und dann ist die Venus noch so, ist halt ein bisschen so schön kreuz und quer durchs Sonnensystem geflogen und irgendwann hat sie dann auf ihre normale Bahn eingeschwenkt, ihren Kometenschweif abgelegt und ist zum Planet geworden. ja, das ist halt der Velikovsky, der hat jede Menge anderen Geschichten
erzählt. Von wann ist das?
Das war nicht so lange her, das ist irgendwie so 60er, 70er Jahre.
Der hat sich gar nicht so lange her sein, weil Freud diesen Unsinn ja erst vor 100 Jahren erfunden
hat. Der hat sich auch mit Carl Sagan, glaube ich, ziemlich gezopft damals. Der war damals das war damals gerade diese New Age Szene und so weiter, und der war in dieser ganzen New Age Szene enorm populär und war extrem populär, und da mussten sich die Wissenschaftler, da gab es so eine große Konferenz, irgendwie Scientists Against Velikovsky oder sonst irgendwas. Also das war wirklich ein heißes Thema damals. Aber wie gesagt, das ist halt irgendwie wissenschaftlich, himmelsmechanisch, astronomisch vollkommen absurd, solche Planetenbahnen. Also wie Planetenbahnen funktionieren, wissen wir seit Kepler, seit Newton und genau seit Einstein. Also da wissen wir, dass irgendwie solche Planeten sind halt elliptisch. Ja, und anders können es nicht sein. Und das, was da irgendwie aufgemalt ist in diesem Buch von Rudolf Steiner, ist halt genauso unsinnig wie der ganze Rest, den Steiner davon sich gegeben hat. Dann hatten wir noch eine Frage. Wir können jetzt nochmal über eine Frage zu Realitätstheorie oder eine Frage zu Cyborgs.
Wie wäre es mit beides?
Okay, dann fangen wir mit Cyborgs an.
Gut.
Da fragt Alexander, welche Rolle spielt die Zeit bei der Suche nach außerirdischem Leben? In welchem Bereich ist es uns Menschen überhaupt möglich, danach zu suchen? Nach meinem Verständnis sind wir im Jetzt. Also halt, das ist nicht die Cyborg-Frage, das ist eine andere Frage. Entschuldigung. Na gut, dann beantworten die Frage. Also Alexander will nichts über Cyborg wissen, sondern will wissen, welche Rolle die Zeit bei der Suche nach Alien spielt. Ja, also im Prinzip das halt irgendwie, weil Licht braucht Zeit, um von A nach B zu gelangen. Das heißt, vielleicht sind die irgendwo ganz weit weg, ja, aber halt, wir haben halt keine Möglichkeit, das zu bemerken, weil halt das noch nicht bei uns angekommen ist. Das ist prinzipiell eine gute Frage, obwohl sie so, wie sie gestellt ist, ein bisschen verwirrend ist. Also es muss zwei Sachen unterscheiden. Man muss erst unterscheiden, dass Licht halt einfach braucht. Das heißt, wenn wir einen Planeten oder einen Stern sehen, einen Planeten können wir nicht sehen, einen Stern sehen, der jetzt irgendwie 100 Lichtjahre weit weg ist, dann hat das Licht 100 Jahre gebraucht bis zu uns. Ja, das ist aber jetzt im Prinzip kein Problem, weil dann, wenn da irgendwo Signale von Leben existieren, also es geht da wie immer, wenn mich Leute was über außerirdisches Leben fragen, geht es immer um intelligente Aliens. Und das, was die Wissenschaftler bei der Suche nach außerirdischem Leben verstehen, ist halt immer
etwas, das Leben. Stoffwechsel betreibt.
Ne? Genau, also das, was wir halt irgendwie, wo wir halt wirklich sagen können, wir können nach Leben suchen, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ist halt Bakterien, Algen, Pflanzen, sonst irgendwas. Wenn irgendwo was Photosynthese macht und wir Licht von dem Planeten kriegen, dann können wir die Photosynthese sehen, weil da werden halt irgendwie simpel gesagt, verschwinden da ein paar Bereiche aus dem Spektrum. Ja, also es kommt dann weniger rotes Licht an, als man erwarten würde zum Beispiel. Und das kann man sehen. Ja, und das ist vollkommen egal, ob das jetzt irgendwie 100 Jahre früher oder später kommt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt gerade irgendwie hinschauen, 10 Jahre bevor da die Bakterien Photosynthese entwickeln, die ist relativ gering. Ja. Also das spielt da keine Rolle. Und wenn es jetzt irgendwie um den Empfang von Botschaften intelligenter Aliens geht, dann, wie gesagt, das ist an sich schon so unwahrscheinlich, dass man jetzt da die Wahrscheinlichkeit die über die in den Abstand und die Entfernung reinkommt, dass man die jetzt nicht mehr extra berücksichtigen muss. Also das spielt da keine große Rolle mehr. Was interessanter ist, wenn man sich fragt, wie alt Leben überhaupt sein kann. Ja, also das Universum ist jetzt 13,8 Milliarden Jahre alt. Unsere Sonne gibt seit 4,5 Milliarden Jahren. Wir sind jetzt als Menschen, so wie wir jetzt sind, keine Ahnung, seit 100.000 Jahren irgendwie da. Ja, aber wie stehen die Chancen, dass jetzt irgendwie Leben auf einem anderen Planeten? Das heißt ja nicht, dass der andere Stern, der andere Planet, auf dem sich Leben entwickelt, dass der genauso alt wie die Sonne sein muss. Ja, vielleicht ist der Stern schon irgendwie, ist der älter. Ja, also wenn jetzt irgendwie der Stern 2-3 Milliarden Jahre älter ist als unsere Sonne, dann kann das Leben da vielleicht auch irgendwie 2-3 Milliarden vorher entstehen. Dann haben wir da irgendwie eine Spezies, die halt irgendwie 2-3 Milliarden älter ist als wir. Und da ist halt, wie gesagt, du kannst halt grob Grenzen angeben. Du kannst sagen, es bringt jetzt nichts. Es gibt ja 3 Generationen von Sternen bis jetzt. Ja? Also die allerersten Sterne konnten nur aus Wasserstoff und Helium bestehen. Mehr war da nicht, weil nach dem Urknall nicht mehr da war. Und mit Wasserstoff und Helium kriegst du kein Leben so hin, wie wir es brauchen. Das heißt, da brauchst du schwere Elemente. Das heißt, diese allerersten Sterne mussten erst in ihrem Inneren mal Kernfusion machen, dann neue Elemente erzeugen, dann explodieren, die Elemente im All verteilen und dann konnten sich aus dem ganzen Zeugs neue Sterne bilden, die halt dann schon ein paar schwere Elemente mit drin hatten. Da hätten theoretisch schon Planeten entstehen können, aber es ist noch relativ unwahrscheinlich, weil die halt noch immer noch sehr, sehr wenig schwere Elemente haben. Das heißt, die mussten dann quasi nochmal ihr Zeugs, ihre Kernfusion ablaufen lassen, nochmal mehr Elemente erzeugen und dann wieder explodieren, das verteilen und dann kommt die dritte Generation der Sterne, die eben, wo auch unsere Sonne dazugehört, und die haben halt dann wirklich genug schwere Elemente gehabt, dass halt auch Planeten und alles entstehen können. Das heißt, du kannst erst im Prinzip sagen, okay, wir können jetzt irgendwie nur nach Leben suchen bei Sternen aus unserer Generation, aber da ist halt der Spielraum auch so groß, das ist halt irgendwie, da kannst du halt wirklich irgendwie von plus minus 5 Milliarden Jahren oder sowas alles drin haben. Also du kannst jetzt irgendwie Zivilisationen haben, die 5 Milliarden Jahre älter sind als wir. Mhm. Das heißt, da ist halt wirklich alles möglich. Und wenn du dir anschaust, wie schnell wir uns entwickelt haben, also geht es irgendwie 100 Jahre zurück, und vor 100 Jahren waren wir noch nicht mal auf dem Mond. Vor 100 Jahren haben wir gerade mal rausgefunden, wie ein Flugzeug funktioniert, ja. Und 200 Jahre zurück, da haben wir noch mit unserem elektrischen Strom unsere Probleme gehabt. Also wir haben uns so wahnsinnig schnell entwickelt, dass halt die Chance ist, dass wenn es irgendwo anders Leben gibt, ist halt die Chance recht hoch, dass die halt weiterentwickelt sind als wir. Aber wie gesagt, das ist halt alles reine Spekulation. Insofern, solange man nichts Konkretes weiß, spielt jetzt auch die Entfernung zu den anderen Sternen keine großartige Rolle. Warum habe ich hier Cyborg stehen?
Weiß ich nicht.
Eine Frage, da steht.
Warte,
eine Frage,
doch.
Eine Frage heißt hier Cyborgs Raumfahrt, habe ich mir notiert.
Genau, ich erinnere mich dran. Es gab irgendwie, war das eine Mail, die jemand an uns geschickt hat? Die Frage, ich glaube, das war die Frage, ob es wahrscheinlicher ist, dass wir bemannte Raumfahrtmissionen machen, also Generationenraumschiffe, oder ob wir vielleicht so lange warten, bis wir ja Cyborgs, also Mensch-Maschine, Mischentitäten losschicken können, weil die mit Sicherheit länger überleben oder länger in der Lage sind zu überleben. Also wenn du da so ein paar Cybermen, die nichts mehr fühlen, in den Weltraum schickst, hauen die sich auch nicht gegenseitig die Köpfe ein.
Das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt, im Prinzip können wir jetzt den Großteil der reinen technischen Aufgaben, die wir im Weltall zu erledigen haben, die können wir auch jetzt auch schon ohne Menschen erfüllen. Ja,
also das Problem ist halt die Mustererkennung. Das können wir halt besser als alles andere, was wir bauen können im Moment.
Also ich glaube, ich habe auch doch schon vor langer Zeit irgendwie einen langen Artikel bei mir im Blog geschrieben, wo ich sage, es bringt auch nichts, oder man sollte eigentlich die bemannte Raumfahrt nicht durch irgendwie Technik begrüßen. Also nicht sagen, ja, die sind halt irgendwie, sind Roboter, sind gut, aber manche Sachen können sie nicht so gut und die können wir Menschen besser. Das stimmt durchaus, aber das ist nicht der Grund, warum wir Menschen ins Weltall schicken sollten, ja. Schon in dem Mars, ja. Wir haben jetzt irgendwie schon seit, weiß nicht, wie viele Jahrzehnten schicken wir Zeug zum Mars. Tolles Zeug, ja. Irgendwie diese aktuelle raus. Curiosity, die Geschichte, wie es da gelandet ist mit dem Himmelskran und so weiter. Ich meine, es ist vollkommen irre, was die da anstellen und was da rumfährt und was die für tolle Bilder machen. Aber so die große der Menschheit, dem geht es halt irgendwie am Arsch vorbei, dass da irgendwie ein paar ferngesteuerte Autos am Mars rumfahren. Ja. Was ich nicht verstehe, man will, hast verdammte ferngesteuerte Autos, die wir von der Erde aus fernsteuern auf einem anderen Planeten. Ich meine,
die wir überhaupt erstmal dahin geschafft haben. Genau. Das finde ich ja schon wahnsinnig.
Ja, aber das, der Großteil der Menschen, da können wir da irgendwie einen Rover nach dem anderen da hinschicken. Wir können jede Woche einen Rover hinschicken, bis der Mars voll ist mit Rovern. Solange da kein Mensch seinen Fuß hinsetzt und irgendwie auf die ganzen Rovern ausrutscht wahrscheinlich dann, solange da kein Mensch einen Fuß hinsetzt, waren wir nicht auf dem Mars. Egal wie viel von unserem Zeug wir da hingeschickt haben.
Das
und das ist halt, es ist auch gesagt, schau dir an, was die Mondlandung. Ich habe sie nicht live miterlebt, du vermutlich auch nicht.
Ich bin im selben Jahr geboren.
Ja. Ja, okay. Aber die Menschen, die das miterlebt haben, werden vermutlich sagen, dass der Moment, wo Neil Armstrong seinen Fuß von der Treppe auf den Mond gesetzt hat, dass das wirklich der dramatische Moment war. Mhm. Es gibt eine Minderheit, die sagen, der dramatische Moment war der Zeitpunkt, wo der Funkspruch kam, Tranquility Base, ja, also wo halt irgendwie der
The Eagle has landed.
Genau, wo dann halt der Eagle-Moment halt zur Tranquility Base wurde, ja, wo halt wirklich das Raumschiff da war, aufgesetzt hat, weil wir jetzt da den Mond, jetzt haben wir mit dem Raumschiff den Mond erreicht, jetzt sind wir da. Und ob da jetzt einer aussteigt oder nicht, ist scheißegal. Mhm. Aber für die Mehrheit ist es, für die überwiegende Mehrheit ist es wirklich der Moment, wo Armstrong seinen Fuß auf dem Mond setzt, ist der Moment und nicht der Moment, wo wir mit dem Raumschiff angekommen sind. Und das ist eben das, warum die bemannte Raumfahrt ganz anders sein wird, immer wichtiger sein wird als sämtliche Instrumente. Wenn es darum geht, dass wir einfach nur irgendeine Aufgabe erledigen, dann können wir das problemlos mit Cyborgs, mit Robotern, mit was auch immer erledigen. Aber das ist ja nicht, Raumfahrt ist ja mehr, das ist ja auch irgendwie, das ist ja quasi, etwas, was in uns Menschen drinsteckt. Wenn es irgendwo was zu entdecken gab, dann sind wir da hingefahren. Wir haben Schiffe gebaut, die Erde gefahren, bis wir alles gefunden haben.
Die Einheimischen ausgerottet.
Ja, wir sind in jeden Dschungel gegangen, haben geschaut, was das ist und die Einheimischen ausgerottet. Also wenn es irgendwo was zu entdecken gab, dann sind wir hingefahren und haben es entdeckt, weil wir anscheinend nicht anders können. Ja, und das ist halt auch die ganze bemannte Raumfahrt, ist halt einerseits eben das eine Fortführung dieses Entdeckerdrangs und andererseits eben auch etwas, was halt viel, viel stärker inspirierend wirkt. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Menschen irgendwie den dann Wissenschaftler geworden sind in den 80er, 70er, 80er Jahren, weil sie damals irgendwie die Mondlandung gesehen haben. Mhm. Das ist halt, du kannst mit sowas viel, viel mehr Menschen inspirieren, als du es mit irgendwelchen Robotern kannst. Ich überlege gerade, ich habe damals in meinem Artikel so und schon ein Schlusswort gehabt.
In deiner was?
In meinem Artikel über bemannte Raumfahrt, Plädoyer für bemannte Raumfahrt. Hatte ich so ein tolles Schlusswort, das mir jetzt nicht mehr einfällt.
Tja, dann muss da irgendjemand einen Link klicken.
Ja, na gut, ich suche jetzt nicht danach. Ist egal. Ja, aber wie gesagt, Cyborgs sind toll, mit denen kann man sicher viel erreichen. Was man machen könnte, ist wahrscheinlich irgendwie die mal losschicken, damit die halt dann irgendwie aufräumen auf dem anderen Planeten und irgendwie alles aufbauen und so weiter. Ein paar Vorräte anlegen und so und wieder nachkommen oder sowas, ja.
Ja, stimmt, hast schon recht. Aber es müssen wir sein,
die genau, da kommen. Genau, weil sonst ist es vollkommen egal,
guter
was
Punkt.
Da passiert.
Du hattest noch eine Frage offen, oder?
Ja, Moment. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage, die ist mal ein bisschen ausführlich, die muss ich erst noch ein bisschen drüber nachdenken, die können wir dann andermal machen. Mhm. Die zweite Frage ist, was hat die Relativitätstheorie mit Navigationsgeräten zu tun?
Die Relativitätstheorie lehrt uns, dass in beschleunigten Massen oder um beschleunigte Massen herum die Zeit anders vergeht als bei ruhigen Massen. Das ist so, ne? Also das ist mein populärwissenschaftliches Verständnis. Also wenn du irgendetwas beschleunigst, vergeht bei diesem Ding die Zeit anders.
Es geht nicht ums Beschleunigen, es geht einfach um Bewegung. Je schneller du, simpel gesagt, je schneller.
Ist das nicht Beschleunigung?
Jein, Beschleunigung, es kommt davon, wenn du, das weißt du im Auto, wenn du irgendwie im Auto aufs Gas trittst, ist es was anderes, als wenn du konstant 100 fährst.
Okay, das stimmt.
Ja, also es geht im Prinzip darum, also Einstein sagt auf jeden Fall in der speziellen Relativitätstheorie, die Bewegung durch die Raumzeit ist konstant. Ja, das heißt, du bist immer, jedes Objekt bewegt sich immer gleich schnell durch die Raumzeit kombiniert. Und daraus folgt, je schneller du dich durch den Raum bewegst, desto langsamer bewegst du dich durch die Zeit.
Ah, schön erklärt. So habe ich das noch nie erklärt gekriegt.
Du bewegst dich durch den Raum und je schneller du dich durch den Raum bewegst, desto langsamer bewegst du auch die Zeit. Und das ist einmal ein Punkt, den man berücksichtigen muss, weil wenn du einen Satellit hast, der Navigationsaufgaben macht da oben, irgendwie so ein GPS-Teil, das bewegt sich ja ziemlich schnell. Ja, also genau. Das bewegt sich ja schnell durch den Raum und das muss man dann berücksichtigen, weil es geht ja im Prinzip um die Zeit. Also der sagt mir, der guckt ja jetzt nicht irgendwie runter, wo steht der Holgi gerade, dann, der steht hier in der Ecke, dann schicke ich das runter, dann bestimmst den Abstand über die Zeit. Ja,
ja genau. Also der Satellit weiß, wie schnell er sich bewegt und er weiß, wie viel Uhr bei ihm an Bord sind. Und beziehungsweise ich weiß, wie schnell er sich bewegt, der Satellit weiß, wie spät es ist. Und dieses Zeitsignal sendet er zur Erde. Und wenn ich die Zeitsignale verschiedener Satelliten habe, die sich alle unterschiedlich schnell bewegen, kann ich aus der Differenz der Uhrzeiten, die an den unterschiedlichen Satelliten herrschen, und meiner Uhrzeit hier unten errechnen, wo ich bin.
Also ich glaube, die Geschwindigkeit der Satelliten, die musst du gar nicht wissen. Du musst einfach nur wissen, das Signal hat Lichtgeschwindigkeit, ja?
Stimmt.
Das weißt du. Ja. Und du musst einfach nur wissen, wie lange braucht das. Wenn ich weiß, wie lange es braucht, dann weiß ich, wie weit der Satellit weg ist. Ja. Und wenn ich irgendwie vier Satelliten das weiß, wie weit sie weg sind, weiß ich exakt, wo ich bin.
Ja.
Eigentlich reichen drei, aber du brauchst eben einen vierten, um dann das noch, gut, das wird jetzt zu weit finden, das zu erklären, aber du brauchst auf jeden Fall vier Satelliten, damit du das genau weißt. Und wichtig ist eben, dass du exakt die Uhrzeit weißt. Der muss wirklich genau wissen, weil die Zeit für dich auf der Erde anders vergeht als für dich, also für den Satelliten, muss man das wissen, weil der Satellit sich eben einmal, das ist die spezielle Theorie, die sich schneller bewegt und deswegen die Zeit langsamer läuft. Und das ist die allgemeine Theorie dann, die sagt, dass je näher du an einer Masse dran bist, also je stärker das Gravitationsfeld ist, in dem du bist, desto langsamer vergeht vielleicht die Zeit. Das heißt, du bist mittendrin im Gravitationsfeld der Erde, der Asteroid ist ein bisschen weiter weg, ja, und deswegen, weil er ein bisschen weiter weg ist, geht für ihn die Zeit ein bisschen schneller. Und das muss dort auch berücksichtigen, dass einerseits die Zeit für den Satellit langsamer geht, weil er sich schneller bewegt, und andererseits schneller, weil er weiter weg von der Erde ist. Und die beiden Effekte, also die gleichen sich nicht aus. Im Endeffekt ist er dann, glaube ich, immer noch langsamer, die Zeit. Aber das musst du halt irgendwie alles berücksichtigen, damit du halt am Ende dann eine vernünftige Navigationsbestimmung machen kannst.
Du hast dich eben versprochen und hast gesagt, der Asteroid statt Asteroid. Satellit. Nee, ja. Die Frage, die sich da direkt anschließt für mich, ist ein Satellit ein Asteroid?
Ja, nein, es kommt nochmal ein Nein.
Was ist ein Asteroid? Also ein Satellit ist ein künstlicher Himmelskörper, den wir hochgeschossen haben, der um die Erde kreist, richtig? Oder um einen Planeten kreist.
Du kannst doch Satellit, wird auch oft als anderes Wort für Mond verwendet. Satellit ist ein Begleiter. Was halt die Erde begleitet. Also der Mond ist ein natürlicher Satellit, der Fernsehsatellit ist ein künstlicher Satellit, das ist alles Begleiter. Asteroiden sind Kleinkörper im Sonnensystem. Also ein Asteroid ist etwas, was, es gibt keine exakte Abgrenzung, aber halt einfach im Prinzip das was von der Entstehung des Sonnensystems am Baumaterial übrig geblieben ist. Mhm. Ja, da war halt jede Menge Gas und Staub, der hat sich dann zusammengeklumpt, und aus diesen Klumpen sind die Planetesimale, und die haben sich weiter zusammengeklumpt, bis sie Planeten geworden sind. Und das Zeug, was übrig geblieben ist, das nennen wir heute Asteroid oder Komet, je nachdem, wie viel Eis da drin ist, beziehungsweise wo es dann halt entstanden ist. Weiter weg von der Sonne ist mehr Eis, das sind die Kometen, näher dran, das sind die Asteroiden. Mhm. Also das, was halt irgendwie halt klein genug ist, um kein Planet mehr zu sein.
Aber das ist doch ein Satellit, okay, ich werde mir das jetzt nicht irgendwie schön reden.
Satellit ist halt, du kannst ein Asteroid, der die Erde umkreist, wäre ein Satellit. Aber ein Satellit ist deswegen kein Asteroid.
Okay, verstanden. Und das mit der Relativitätstheorie, das lasse ich dich das nächste Mal direkt erklären, weil dann wird das nicht ganz peinlich bei mir. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.